das darf ich jetzt eigentlich gar nicht laut sagen, weil das glaubt man am Ende sowieso keiner. Aber ich habe mir zum Beginn einer Saison, ich glaube, das waren die D-Junioren, da habe ich auch beim 1. FCK gespielt, habe ich mir mit der, wir haben so eine elektrische Brotmaschine, und da hatte ich mir in den Finger geschnitten. So. Und das heißt, ich konnte irgendwie 6 Wochen durfte ich nicht mit, das musste genäht werden und so, und dann durfte ich nicht ins Tor. Und dann habe ich die 6 Wochen genutzt und war Stürmer und also der es mir nicht glaubt, ich bringe den Pokal mal mit und habe da wirklich am Saisonende war ich Torschützenkönig. Ich bin dann, ich habe die ganze Saison draußen gespielt. Das war eine Riesenerfahrung für mich. Aber ja, soll jetzt nicht auf meine Qualität als Feldspieler hindeuten, aber es war echt eine coole Erfahrung. Wir hatten auch eine Top-Mannschaft. Ich glaube, die haben mich dann jedes Mal vom Tor auch angeschossen und ich musste nur abstauben. Aber ich hatte wirklich ein Jahr draußen mitgespielt, bin dann aber nach dem Jahr auch wieder ins Tor zurückgekehrt.
Pur, der HSV, der HSV-Podcast.
Moin und herzlich willkommen, liebe HSV-Fans, zu einer neuen Folge unseres offiziellen HSV-Podcasts Pur, der HSV. Und zu dieser begrüßen euch auch dieses Mal wieder meine Wenigkeit, Thomas Husmann, und mir gegenüber sitzen mein geschätzter Kollege Lars Wegner. Moin, Lars.
Hallo, Tom.
Schön, dass wir wieder zusammenkommen, um einen Podcast aufzunehmen, und schön vor allen Dingen, dass er heute hier ist. Und zwar ist das die Rede von unserem Torwarttrainer der Profis sowie auch Head of Goalkeeping beim HSV, Sven Höh. Moin Sven, schön, dass du hier bist.
Moin zusammen.
Sven, du bist seit 2021 hier bei uns beim HSV, hast eine ganzheitliche Torwartphilosophie etabliert, sowohl für die Profis als auch für den Nachwuchs und für die Frauen. Darüber wollen wir heute ausführlich sprechen. Haben uns gedacht, wir steigen mal so ein bisschen exemplarisch anhand eines Spiels ein und haben uns gefragt, wie du eigentlich auf der Bank so ein Fußballspiel verfolgst. Also ist das ähnlich wie bei uns sehr ballorientiert und vielleicht nochmal die Statik des Spiels im Blick, oder geht dann schon der Blick sehr viel auf den Schützling, der zwischen den Pfosten steht?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mich mit etwas mehr Ruhe über das Torwartspiel zu unterhalten. Also ja, ist definitiv so. Fußballspiel beobachte ich natürlich hauptsächlich den Part, den Defensivpart meines Torhüters, Positionierung im ganzen Spiel, aber natürlich auch, ja, wie ein Spiel verläuft, was das Spiel hergibt. Wir haben ja immer eine Spielvorbereitung, also man erwartet ja auch grundsätzliche Dinge vom Gegner, und wenn die dann vielleicht mal nicht so eintreffen, kann man natürlich auch ein bisschen darauf eingehen im Spiel, und von daher hat man das schon die ganze Zeit im Blick.
Wie sieht dann deine Einflussnahme auf die Torhüter während eines Spiels aus, und welche Rolle spielt dabei auch vor allen Dingen die Halbzeitpause? Weil da sieht man ja oft diese Bilder, die dann auch das Fernsehbild oft einfangen, wie du schon den Protagonisten, also den Keeper, vom Spielfeld runterführst und die ersten Worte mit ihm austauscht.
Ja, also mir ist erstmal wichtig, viel zu beobachten, nicht zu früh einzugreifen, weil am Ende ist der Torhüter in dem Fall der wichtigste Part in dem Moment, und er soll aus voller Überzeugung Entscheidungen treffen und nicht, weil man vielleicht von außen etwas reinführen möchte oder da reingeben möchte. Aber natürlich gibt es auch schon Themen, wenn die dann ganz entscheidend sind oder sehr auffällig sind, die man dann schon nochmal mit reingibt. Ne? Gerade so ein Thema Spielaufbau ist, glaube ich, so der Hauptpart, bei dem man dann auch wer im Spiel Zugriff hat. Aber auch im Defensivspiel so die ein oder anderen Themen, gerade Höhe der Positionierung im Umschaltspiel. Und da obliegt es mir, oder da ist mir wichtig, dass ich erstmal viel beobachte im Spiel und die Halbzeitpause nutze, um die Eindrücke von meinem Torhüter zu bekommen. Also die erste Frage ist immer von mir, ob es von seiner Seite etwas gibt, was ihm wichtig ist. Und wenn es dann was gibt, gehen wir darauf ein. Wenn es nicht gibt, dann versuche ich ihm schon nochmal so ganz kurz zu spiegeln, wie ich das Spiel wahrgenommen habe, und ihm natürlich auch für die zweite Halbzeit einfach ein gutes Gefühl zu geben, wie auch immer, ob das jetzt im mentalen Bereich ist oder ob das dann inhaltlich ist, rein von der taktischen Verhaltensweise. Vielleicht ein, zwei Themen, die wir optimieren können. Das kommt immer aufs Spiel drauf an, aber ich versuche schon eher zurückhaltend zu agieren und nur mit den wichtigsten Punkten auf ihn zuzukommen. Und dann haben wir, glaube ich, dann können wir uns den Ball ganz gut immer hin und her spielen. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig.
Und gibt es in der Phase einen bestimmten Ablauf, den du immer machst? Weil man sieht dich oftmals direkt auf dem Spielfeld schon dann in die Konversation mit den Torhütern gehen. Ist das so abgestimmt, dass in der Kabine dann auch andere Themen besprochen werden, wo sie dann auch zuhören sollen? Und du hast dann im Grunde nur den vorderen Part bis zur Kabine als Austauschmöglichkeit?
Also es ist ja so, dass wir dann quasi im Trainerteam aufgrund der ersten Halbzeit dann schon ganz klare Eindrücke haben und auch eine Meinung zu der ersten Halbzeit haben. Und die gleiche ich aber dann in dem Fall nochmal mit meinem Torhüter ab und frage ihn, wie eben gesagt, erstmal, wie seine Eindrücke sind. Und dann muss man ja schon sagen, meistens sind ja die gleichen Eindrücke und wenn die dann vielleicht mal ein Stück weit unterschiedlich sind oder vielleicht auch mal die ein oder andere Info von Torhüter kommt, die dann eben sehr, sehr wichtig ist, kann ich die halt sehr gut dann quasi, wenn wir in die Kabine gehen, erstmal ins Trainerteam mit reintragen. Und das ist natürlich für mich jetzt die wichtigste Info, der Austausch mit meinem Torhüter, die Perspektive von meinem Torhüter und das Gefühl von meinem Torhüter. Und damit gehe ich dann auch nochmal dann rein in die Trainerkabine und gebe das dann auch nochmal weiter in das Trainerteam. Und dann danach mit dem ganzen Austausch, wo ich dann ja einen ganz kleinen Teil davon auch übernehme, einen kleinen Part habe, gehen wir dann in die Mannschaftsanalyse rein, die Mannschaftsbesprechung und dann können wir als Trainerteam dann quasi auch mit diesen Eindrücken quasi in die Analyse gehen.
Deckt sich das meistens auch mit den Eindrücken vom Trainerteam, weil du ja schon noch einen speziellen Blick hast auch und vielleicht auch den Blick vielleicht auch länger mal bei einigen Szenen beim Torhüter lässt?
Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir halt die Eindrücke der Spieler dann auch mit einfließen lassen, weil am Ende das, was wir analysieren und dann auch dann dementsprechend vielleicht auch in dem Fall verändern möchten, ist ja dann auch wichtig, dass die Spieler dann davon auch ein Stück weit nicht nur überzeugt sind, aber das dann auch eben auch fühlen und dann ist es halt wichtig, dass wir sie mit einbeziehen und das ist natürlich für mich jetzt einfacher als vielleicht für einen Trainer oder für einen Co-Trainer, die dann für mehrere Spieler zuständig sind und ich kann mir natürlich dann direkt die Info einholen und das versuche ich dann halt immer auch direkt zu nutzen und wir gehen eigentlich mit einer klaren Meinung in die Kabine rein, mein Torhüter und ich immer und die trage ich dann weiter und da muss man ja auch immer sehen, wie weit das dann relevant ist, dann auch mannschaftstaktisch gesehen, also wie weit das dann das Trainerteam betrifft oder ob das jetzt nur unser Torwartspiel betrifft. Und von daher, glaube ich, funktioniert der Austausch sehr, sehr gut und deswegen ist mir der auch so wichtig.
Fokussierst du dich ausschließlich auf den Torhüter oder bekommt auch der ein oder andere Feldspieler mal einen Tipp, weil du dich auch zwangsläufig viel mit den Offensivspielern des Gegners beschäftigst? Und ja, auch mit den Torhütern vor allem.
Genau. Wir haben ja immer eine Spielvorbereitung und schauen uns immer die Offensivspieler an des Gegners. Und darüber hinaus bin ich ja auch sehr, sehr eng involviert in das Thema Boxverteidigung, also die Verhaltensweise dann um den 16er drumherum und im 16er. Und von daher versucht man dann auch schon das ein oder andere den Spielern zuzurufen. Aber man hat 15 Minuten Zeit und dann glaube ich, ist es auch wichtig, dass man da nicht versucht, jetzt irgendwie die 15 Minuten voll auszuschöpfen und alle Infos reinzuprügeln, sondern am Ende geht es vielmehr um wirklich die wichtigsten Themen. Und wenn mal was ist, ruft man eben dem Spieler mal was zu. Und ansonsten geht es darum auch, dass wir uns grundsätzlich ein gutes Gefühl holen. Klar, Muster zu erkennen von Gegenspielern, von der gegnerischen Mannschaft, die dann eben wichtig sind, in der zweiten Halbzeit vielleicht dann auch, dann, dass man darauf eingeht. Aber nochmal, ich versuche dann eher zurückhaltend zu agieren, aber trotzdem den Spielern auch die Möglichkeit geben, das, was ihre Perspektive ist und ihr Gefühl in dem Moment ist, auch loszuwerden.
Du hast gerade schon gesagt, Spielvorbereitung ist wichtig. Es gibt auch immer eine Spielnachbereitung. Wie bewertest du am Ende so ein Spiel? Je nachdem, wie jetzt, nehmen wir mal das letzte Spiel gegen Schalke exemplarisch, super ärgerlich, 2-2, aber sicherlich fällt ja die Bewertung des Torwartspiels nochmal anders aus als das Ergebnis für die ganze Mannschaft. Also wie blickst du da in der Nachbereitung auf so ein Spiel?
Ja, grundsätzlich ist ja ganz gut, dass man die Analysen nicht 15 Minuten nach dem Spiel machen muss, weil dann stecken so viele Emotionen drin. Ich glaube, es ist eben in unserem Bereich enorm wichtig und so versuchen wir ja die ganze Woche über zu arbeiten, dass wir sehr analytisch vorgehen und sehr sachlich denen eben vorgehen, weil sind so viele Emotionen im Spiel, auf dem Platz, außerhalb vom Platz und auch nach dem Spiel, dass es natürlich erstmal wichtig ist, dass alle die Emotionen ein bisschen runterfahren und dann eben auf die Themen einzugehen, die uns dann am nächsten Spieltag auch besser machen können. Und da sehe ich eben den Hauptschwerpunkt in meiner Arbeit, in meiner Tätigkeit, dass wir halt versuchen, über diese Muster also Muster zu erkennen und über diese Muster zu sprechen und vielleicht nicht über Einzelaktionen. Klar freuen wir uns, wenn eine Einzelaktion gut ist, klar ärgern wir uns, wenn eine Einzelaktion vielleicht nicht so gut ist, aber am Ende geht es ja um Kontinuität Und die steht eben über allem. Und die Kontinuität erarbeitest du ja nur, wenn du klare Prinzipien hast, wenn du eine klare Idee hast. Und die besprechen wir vor dem Spiel, aber da ist eben die Spielnachbereitung sehr, sehr wichtig, um zu schauen, wie viel haben wir von unserer Idee abgerufen. Und dann gibt es halt so viele unspektakuläre Aktionen, die bei denen es vielleicht gar nicht erst zum Torschuss kommt, die aber überragend gelöst sind. Und die schauen wir uns dann schon an. Und dann gibt es vielleicht aber auch die ein oder andere Situation, wo unsere Entscheidung vielleicht nicht optimal war, auch nichts passiert ist. Aber da gehen wir dann schon auch rein und sagen, hier, damit wir die Quote das nächste Mal höher legen, um eine erfolgreiche Situation zu haben, ist es uns eben schon sehr wichtig, dann in diesen Situationen vielleicht anders zu agieren. Und das ist eben der Schwerpunkt in der Nachbereitung, sich von den Emotionen zu lösen, sehr sachlich zu bleiben. Und ich glaube, das hilft dem Spieler am meisten, weil das andere, das haben wir während dem Spiel, die Emotionen. Und ich versuche da eher ein bisschen ruhiger und sachlicher zu agieren. Und das mache ich natürlich dann am liebsten, wenn wir ein Spiel gewonnen haben, wenn die Freude da ist. Und dann am besten dann natürlich auch nicht einen Tag danach, sondern da unterhalte ich mich erstmal in erster Linie mit meinem Torhüter, so aus seiner Perspektive auch nochmal, wie er das Spiel wahrgenommen hat. Da gehen wir auch dann auch nicht rein in die Videoanalyse, sondern das machen wir meistens dann am ersten Tag in der neuen Trainingswoche.
Wie emotional wärst du denn, wenn du dem freien Lauf lassen könntest während eines Spiels? Musst du dich da manchmal zurücknehmen, damit du eben diese Ruhe und Analyse ausstrahlst?
Ja, also ich glaube, das ist mir am Anfang ein bisschen schwieriger gefallen in meiner Laufbahn. Inzwischen, glaube ich, kann ich ganz gut unterscheiden, wenn es angebracht ist, Emotionen zu zeigen, weil ich meine, wir lieben diesen Sport, wir lieben die Position Torwartspiel und das lebt von Emotionen und wenn wir keine Emotionen hätten, dann würde das Ganze abflachen und dann wären halt auch keine guten Leistungen möglich. Deswegen ist es, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, diesen emotionenfreien Lauf zu lassen, aber trotzdem auch zu wissen, wann eben der nötige oder der richtige Zeitpunkt ist und die Spieler am Ende vom Tag auch mit Emotionen zu unterstützen. Also, glaube ich, agieren wir nicht viel anders als unsere Zuschauer, unsere Fans, die ja genau das auch erreichen wollen, aber trotzdem auch immer zum richtigen Zeitpunkt dann auch sehr sachlich beiseite zu stehen, um dann auch mit nötigen Inhalten zu unterstützen.
Wir würden gerne, wir wollen ja auch den Menschen hier in dem Podcast vorstellen, natürlich auch gerne mal auf deine Anfänge kommen. Du bist in Kaiserslautern geboren, bist in der Pfalz aufgewachsen. Wann und wie hat sich denn deine Leidenschaft entwickelt, wenn du jetzt an die Kindheit denkst, zum Torwartspiel? Oder wie hat das die Leidenschaft für den Fußball bei dir begonnen?
Ja, ich glaube, ich wurde so ein Stück weit reingeboren. Mein Bruder, der ist ein gutes Stück älter als ich und der war dann damals schon Torhüter und somit war das für uns schon so, als ich dann 4, 5 war und mein Bruder immer als Torwart auf dem Platz wahrgenommen habe, war es für mich auch klar, dass die Leidenschaft Torwartspiel auch meine ist. Und so hat es angefangen, schon sehr, sehr früh ins Tor gegangen, immer sehr, sehr viel Spaß daran gehabt. Dann mit meinem damaligen Bruder auch einen eigenen Torwarttrainer gehabt, der dann auch gemeint hat, im Garten dann mich trainieren zu müssen, was es ja damals noch gar nicht gab, irgendwie einen Torwarttrainer. Aber, und von daher ja, bin ich, glaube ich, so ein Stück weiter reingeboren. Das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass in der Region Kaiserslautern der erste FCK dann über allem steht. Und von daher war es ja dann auch naheliegend, dass man dann dort auch bei jedem Training mal zuschaut. Und als kleines Kind schon hinter dem Zaun gewartet und habe jedes Training geschaut. Und immer wenn der Ball über den Zaun geflogen ist, bin ich dem Ball hinterher gerannt und war stolz, wollte ihn behalten, durfte ihn dann nicht, musste ihn wieder drüber werfen. Und so. Also da kann ich mich schon noch gut dran erinnern. Und das war schon früher das Größte, beim Training zuschauen zu dürfen. Hätte nie daran gedacht, dass es wirklich mal so weit kommt, dass ich Teil des Ganzen sein darf. War immer mein Ziel und habe immer alles dafür gegeben. Und dann über verschiedene Positionen als aktiver Torhüter musste ich ja dann leider irgendwann Mitte 20 feststellen, dass ich selbst den Weg zum Profi mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr selbst gehen werde. Und für mich war es aber klar, dass nicht nur Fußball, sondern auch die Position Torhüter einfach mein Leben ist. Und deswegen war für mich einfach wichtig, Teil des Ganzen zu bleiben und habe dann eine Torwartschule gegründet für kleine Kinder ab 5 Jahren. Und die hat sich enorm entwickelt dann direkt. Also wir haben an die 40 Torhüter gehabt, haben verschiedene Gruppen gehabt. Also es wurde sofort angenommen. Und darüber hinaus und über einen Torwarttrainerkollegen ist dann der Kontakt zum 1. FCK entstanden. Durfte dann bei den ganz Kleinen anfangen in U11, U12 und war halt mega happy, weil in dem Moment war für mich klar, nach der aktiven Laufbahn quasi, kann ich trotzdem noch im Torwartspiel, also meine Leidenschaft des Torwartspiels einfach nachgehen. Und so kam das eine zum anderen. Also dann habe ich auf einmal, die Torwartschule wurde immer größer, und auf einmal habe ich nicht nur einmal die Woche auf dem Platz gestanden, auf einmal war es jeden Tag. So, und dann kamen natürlich noch verschiedene Anfragen, ob man sich mal ein Spiel anschauen kann. Und dann war ich jeden Tag auf dem Platz. Ja, und so bin ich den Weg dann irgendwann zum Torwarttrainer gegangen.
Da wollen wir an der einen oder anderen Stelle nochmal reingehen. Vielleicht nochmal eine Nachfrage zu den Anfängen. Ich würde interessieren, also es ist ja schon ungewöhnlich, dass man schon als kleiner Butsche, wie man in Hamburg sagt, zwischen den Pfosten steht. Da steht eigentlich der, der überbleibt, so bei den ganz Kleinen. War das bei dir nicht so, oder über welches Alter hast du da eigentlich eben gesprochen? Also war das schon von Anfang an so, du hast zwischen den Pfosten gestanden?
Ja, tatsächlich. Aufgrund dessen, dass mein Bruder im Tor war, vielleicht war es bei dem so, habe ich nicht drüber gesprochen, aber soll ich vielleicht mal machen. Nee, bei mir war es wirklich so, ich habe mich immer an meinen Bruder orientiert. Der war, habe dann die Spiele von ihm geschaut mit meinen Eltern, und dann war für mich auch klar, das ist meins. Und dann war ich von Anfang an im Tor, also. Das war, glaube ich, auch so der Start zu dem Ganzen, und gar nicht, dass ich jetzt in den Verein bin und wir uns dann für eine Position entscheiden mussten, sondern das kam
schon. Also Feldspieler gab es im Grunde in deiner Karriere gar nicht?
Das darf ich jetzt eigentlich gar nicht laut sagen, weil das glaubt man am Ende sowieso keiner. Aber ich habe mir zum Beginn einer Saison, ich glaube, das waren die D-Junioren, da habe ich auch beim 1. FCK gespielt, habe ich mir wir haben so eine elektrische Brotmaschine. Und da hatte ich mir in den Finger geschnitten. So. Und das heißt, ich konnte irgendwie 6 Wochen durfte ich nicht mit, das musste genäht werden und so, und dann durfte ich nicht ins Tor. Und dann habe ich die 6 Wochen genutzt und war Stürmer. Und also der es mir nicht glaubt, ich bringe den Pokal mal mit. Und habe da wirklich am Saisonende war ich Torschützenkönig. Ich bin dann, habe die ganze Saison draußen gespielt. Das war eine Riesenerfahrung für mich. Aber soll ich es nicht auf meine Qualität als Feldspieler hindeuten, aber es war echt eine coole Erfahrung. Wir hatten auch eine Top-Mannschaft. Ich glaube, die haben mich dann jedes Mal vom Tor auch angeschossen und ich musste nur abstauben. Aber ich hatte wirklich ein Jahr draußen mitgespielt, bin dann aber nach dem Jahr auch wieder ins Tor zurückgekehrt.
Was hat dich daran so fasziniert, zwischen den Pfosten zu stehen? Was hat Spaß gemacht als kleines Kind?
Boah, ich mag fast sagen alles. Einfach, Spaß daran zu haben, dieses Tor zu verteidigen. Also am Ende muss man ja fairerweise sagen, wir verhindern ja das, was die Leute am allermeisten am Fußball lieben, und zwar Tore. Aber du hast halt einfach so eine maximal hohe Verantwortung allen gegenüber. Also zum einen willst du selbst unbedingt der Gewinner sein, in dem Fall, dass niemand dir ein Tor reinschießt. Aber zum anderen willst du natürlich auch deiner kompletten Mannschaft, deinem kompletten Verein einfach helfen, wenn es vielleicht mal brenzlig wird. Und deswegen, das hat mich schon immer fasziniert, dass du, wurde ja auch schon öfter so medial genannt, vielleicht schon so ein Stück weit und früher wahrscheinlich noch mehr als heute, der Einzelsportler im Mannschaftssport bist. Und ich glaube, gerade von der mentalen Seite ist das auch so, weil du bist automatisch Führungsspieler, oder du solltest Führungsspieler sein als Torhüter, und trägst halt eine hohe Verantwortung, und das macht halt einfach Spaß, sich dieser Verantwortung zu stellen. Und es gibt auch nichts Schöneres, als dann, wenn es drauf ankommt, da zu sein.
Inwieweit muss man auch ein bisschen speziell veranlagt sein? Ich kann mich noch erinnern, dass Tom Mickel, glaube ich, bei uns im Podcast mal meinte, du musst ja auch damit rechnen, dass du einfach mal voll abgeschossen wirst. Ein bisschen verrückt musst du dafür schon sein. Wie hast du das damals als Kind wahrgenommen, dieses auch dahingehen, wo es vielleicht wehtut, und halt auch diese Führungspersönlichkeit dann auch strahlen und mentale Stärke besitzen?
Ja, ich glaube, das kannst du dir nicht anlernen oder jemand einpredigen. Also ich glaube, das Gen solltest du haben als Torhüter. Wenn du das nicht hast, hast du ein Problem, weil dann wird es am Ende schwer. Aber das steckt, glaube ich, in jedem Torhüter mit drin. Also am Ende macht genau das halt Spaß, vielleicht genau in den Momenten da zu sein, wenn es weh tut, oder Zu meiner Zeit wurde jetzt auch nicht immer nur auf den besten Kunstrasenplätzen oder Rasenplätzen gespielt. Also da gab es ja auch mal den einen oder anderen Untergrund und gerade im Winter, da hat sich halt sonst keiner auf den Boden geschmissen. Ne? Und das gehört ja alles so ein Stück weit zum Torwartspiel dazu. Und als Torhüter machst du darüber ehrlich gesagt keine Gedanken, weil du gehst eher darin auf, dann in den Momenten da zu sein. Und wenn es dann halt mal wehtut, egal in welcher Situation, und dann nimmt man das gerne in Kauf, um allen zu helfen. Also das bringt die Position mit sich.
Und du hast ja vor allen Dingen darin noch eine größere Befriedigung gefunden als im Tore schießen. Also das ist ja erstaunlich. Als bei den Kindern ist ja eher so, dass alle Stürmer sind und Tore schießen wollen. Und du das sogar gemacht hast und trotzdem wieder den Weg zurückgefunden hast ins Tor.
Ja. Also der Frage habe ich mir auch oft gestellt, so wenn ich dann natürlich sehe, ausverkauftes Volksparkstadion, wir schießen dann in der 89. Minute das 1-0. Also das ist, glaube ich, auch, gibt Schlimmeres, als da jetzt Stürmer zu sein, der den entscheidenden Ball reinmacht und das ganze Stadion jubelt dir zu. Aber das Torwartspiel ist halt die ganze Woche und auch am Wochenende so eine spezielle Situation und du kannst hier eben so viele Erfolgserlebnisse holen und in so vielen Momenten einfach aufgehen, die einem eben schon sehr, sehr viel gibt. Also ich hatte ja vorhin jetzt mal so von so einem unspektakulären Save gesprochen, aber es muss nicht immer so sein, dass wir einen Ball aus dem Winkel holen und dann am Wochenanfang dann da sitzen und sagen, ey, das hast du echt gut gelöst, sondern das sind dann auch wirklich mal unspektakuläre Situationen, weil am Ende kannst du deiner Mannschaft halt, du selbst kannst deiner Mannschaft jedes Wochenende helfen und maximal dazu beitragen, dass der Spieltag für dich erfolgreich verlaufen kann. Und ich glaube, das macht die Torwartsposition auch wirklich aus. Und dazu ist sie ja, es ist ja nicht langweiliger geworden auf unserer Position, sondern es ist ja deutlich komplexer geworden, so die letzten Jahre. Und das merkst du eben. Dann kommen Themen wie das Offensivspiel dazu, dass du Überzahlspieler bist, du bist Rückspieloption, du wirst viel mehr eingebunden mit Ball. Dazu kommt so die Verhaltensweise, die ich vorhin genannt habe, mit den Verteidigern, so im Mannschaftsbund zusammen zu verteidigen. Und schon sehr, sehr komplex, trotzdem aber auch natürlich sehr, sehr eigen, weil wir sind die Einzigen, die Hand nehmen dürfen. Wir haben ein anderes Trikot an. Also so ein paar Sonderthemen gibt es ja bei uns schon auch. Dann haben wir ganz andere technische Abläufe. Und da ist es mir eben wichtig oder uns ist wichtig, dass wir uns darauf schon brutals fokussieren, aber auch immer wieder offen sind und andocken an allen anderen Mannschaftsteilen. Und von daher ist die Position Torwart eine sehr spezielle, aber für mich einfach die schönste.
Jemand, der diese spezielle Position auch bestens kennt und auch dieses Torwart-Gen in sich trägt, der stellt jetzt die erste Frage. Wir haben ja auch mal ein paar Einspieler bei uns im Podcast.
Ja, moin Sven. Jeder, der dich kennt, der weiß, die Dinge, die du machst, die machst du mit absoluter Leidenschaft. Und in der Zeit, in der wir uns jetzt kennen, habe ich eigentlich eine Frage, die mich immer schon mal interessiert hat, die ich bislang noch nicht stellen konnte. Jetzt möchte ich dieses Format dafür nutzen. Hast du denn Personen, Leute, die dich inspiriert haben, zu denen du aufgeschaut hast in deiner Anfangszeit, sowohl im Beruflichen, im Sportlichen, als auch im Leben an sich, einfach Personen, die Einfluss auf dich hatten, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren und ich freue mich natürlich im Nachgang dann mit dem Podcast reinzuziehen und die Antwort zu hören. Liebe Grüße und viel Spaß, Tino.
Es war Tino Demelt, verantwortlicher Torwarttrainer im Campus und auch ja schon ewig hier beim HSV, früher zwischen den Pfosten gestanden im Jugendbereich, auch bei der zweiten Mannschaft. Jetzt ganz enger Wegbegleiter auch hier für das HSV-Projekt für dich.
Ja, erstmal schön von ihm zu hören, dass er bisher noch keine Zeit gefunden hat, weil wir uns vielleicht zu viel über das Torwartspiel unterhalten haben, weil an der Zeit liegt es nicht, nachdem er fast jede Trainingseinheit selbst auch dabei ist. Nein, vielen Dank für die Frage. Also grundsätzlich geht es mir in erster Linie darum, wie ich vorhin gesagt habe, offen zu sein. Und da orientiert man sich natürlich schon an großen Persönlichkeiten. Also früher war er natürlich mein größtes Vorbild so Olli Kahn und ich glaube, es gab wenige, die das so auf den Platz gebracht haben, mit Wille und Siegeswille Situationen zu lösen und Ziele zu erreichen, wie er das gelebt hat. Dementsprechend habe ich mir auch schon relativ früh auch seine Bücher und so dann auch durchgelesen. Aber ich muss schon sagen, dass so auch das, was danach gekommen ist mit allen Top-Torhütern, das habe ich schon sehr, sehr eng verfolgt und habe das schon genau betrachtet, weil am Ende die ihren Weg gegangen sind und erfolgreich gegangen sind, die sind ihn nicht nur, sage ich jetzt, aus inhaltlichen Gründen gegangen, sondern mehr aufgrund ihrer Persönlichkeit. Bin dann relativ schnell dazu gekommen, mich auch an anderen Sportarten zu orientieren, gerade an Einzelsportarten, und habe versucht, da dann auch mich mit dem einen oder anderen vielleicht mal auf persönlicher Ebene auszutauschen. Wir haben eine Sportpsychologin in Kaiserslautern, mit der ich das komplette Ausbildungskonzept für Kaiserslautern für den Torwartbereich entwickelt habe. Die war selbst Hürdenläuferin, die war bei Olympia dabei. Und ich finde eben so, ist es sehr, sehr wichtig, da über den Tellerrand hinauszuschauen und da viel, viel mitzunehmen aus solchen Gesprächen. Also wir hatten einen Trainer, würde ich schon sagen, fast mein Mentor, Gunter Metz in Kaiserslautern, der hat mich sehr früh in die Hand genommen in Kaiserslautern. Ich durfte bei dem in die Kabine, was ich nie gedacht habe. Und wir hatten dann jeden Tag einen Austausch und der ging weit über das Fußballerische hinaus. Und der hilft mir heute eben noch brutal, weil auch da ging es weniger um inhaltliche Themen, sondern mehr um persönliche Themen und so Mannschaftsführung und der persönliche Umgang ist ihm enorm wichtig gewesen. Und das waren mit Sicherheit auch die Gründe, warum er so viele Spieler dann am Ende auch zum Profi entwickeln konnte. Und da versuche ich mich dann schon dran zu orientieren, immer mit dem Ziel, nicht zu kopieren, aber mir aus allem selbst was rauszuziehen. Und habe mit Sicherheit den einen oder anderen noch vergessen, der da in den letzten Jahren im Vordergrund gestanden hat. Aber das sind so die Personen, die mir am direktesten einfallen, mit denen ich wirklich sehr, sehr viel zu tun hatte und auf die einen Großteil meiner Perspektive dann auch eingenommen hatten.
Hattest du früher auch ein Trikot von Oliver Kahn dann?
Ja.
Gleich? War das dein erstes Trikot?
Das habe ich immer noch zu Hause. Natürlich das Komplettset, das war die Grundfarbe war schwarz, aber dann gab es so Quadrate drauf, so mehrfarbige. Und dann hatte ich noch eins mit Blitzen, ja. Ganz interessant, aber das eine habe ich noch, tatsächlich.
Du hast vorhin auch schon mal den 1. FC Kaiserslautern angesprochen, in deiner Kindheit, 90er Jahre, also nicht nur, dass es in einer unmittelbaren Region war, sondern ein absolutes Schwergewicht im deutschen Fußball, sogar international unterwegs, Meisterschaften gewonnen, Pokalsiege gewonnen. Wie sehr hat dich das beeinflusst auch noch? Und wer waren da so die Spieler, die du bewundert hast?
Boah, ja, also ich muss sagen, dadurch, dass ich ja dann Teil des FCKs sein durfte, schon eigentlich direkt nach meinem Karriereende oder nachdem ich dann aufgehört habe im Fußball, war mir es eben sehr, sehr wichtig, so diese Persönlichkeiten, die im Verein gearbeitet haben, dann auch mal selbst kennenzulernen. Sonst hast du die halt immer nur, ob es ein Ratinho war, ne, ein Marco Haber, ein Stefan Kuhn, so, die hast du halt früher nur aus dem Fernsehen gekannt oder wenn du neben dem Trainingsplatz gestanden hast. Und da wäre mir dann eben jeder Kontakt zu dem, der selbst eine Laufbahn als Spieler genommen hat, eben zu der Anfangszeit in Kaiserslautern enorm wichtig, einfach in Austausch zu gehen, um die Perspektive deren kennenzulernen und die so auch mal übereinander zu legen, wie man selbst den Fußball sieht. Und das hat mir am Anfang schon sehr weitergeholfen, dass ich jetzt auch, wie vorhin gesagt, von einem Gunter Metz so an die Hand genommen wurde. Der ist ja heutiger Rekordspieler vom KSC und auch dort ein Idol. Und da muss man halt schon sagen, das hilft dir dann schon, so wenn du 25, 26 bist, wenn du dann diesen täglichen Austausch hast. Und das habe ich dann schon genossen, muss ich sagen, in diesem Kreis vom FCK dann so gut aufgenommen zu werden und natürlich dann auch, und das ging ja auch relativ schnell dann in meiner Anfangszeit, dann direkten Draht zu den Profis zu haben, zu Gary Ehrmann zu haben und dann ihn auch persönlich kennenzulernen und nicht nur von Erzählungen.
Wir wollen noch einmal den Weg beschreiten, bis du dahin gekommen bist, also praktisch vom Olli Kahn-Trikot dann bis zum 1. FC Kaiserslautern. In der Jugend sicherlich dann davon geträumt, auch selbst zwischen den Pfosten auf dem Betzenberg zu stehen. Wie hast du das wahrgenommen, da deine eigene Entwicklung noch, als du selber Torwart warst und nicht Torwarttrainer?
Ja, also es war so, dass ich ja dann in der U19 von Kaiserslautern nach Pirmasens gewechselt bin, weil mir dort dann auch, wir hatten selbst noch keinen Torwarttrainer damals und in Pirmasens durfte ich dann dort schon bei der ersten Mannschaft mittrainieren mit Torwarttrainer. Und das war einfach für mich so die Gegebenheit zu sagen, boah, einen eigenen Torwarttrainer zu haben, hatte ich so in dem Fall im Verein noch nicht. Zu Hause natürlich mein Bruder, aber im Verein nicht. Und daher kam dann so in der 19 der Wechsel vom 1. FCK zum FK Pirmasens. Und das habe ich dann schon so für mich nochmal als einen Schub wahrgenommen im Nachgang, weil du jemand hattest, der sich nochmal spezifisch um dich, um deine Position gekümmert hat. Und vorher konntest du die Energie irgendwie gar nicht so richtig in die richtige Richtung leiten, weil dann hast du einfach nur viel gemacht und dann natürlich dann auch mit dem Torwartspiel, wie es früher war, versucht, alles mit Wille wegzumachen. Heute ist man da auch ein bisschen schlauer, aber alles mit Wille wegmachen, so einfach ist es dann auch nicht. Und von daher war es dann schon für mich wichtig, damals so in den Anfängen zu sehen, was kannst du im technischen Bereich rausholen, was kannst du im taktischen Bereich rausholen. Dann für mich schon nochmal wichtig, das auch mitzuerleben.
Aber hattest du schon diesen Traum, dieses Ziel auch weiterhin verfolgt, selber Profifußballer, ja. Torhüter zu werden?
Hat alles, also ich muss schon sagen, mein ganzes Leben, meine ganze Kindheit, es hat alles ja, davon, wie sagt man, davon, und es war alles danach ausgerichtet, Profifußballer zu werden. Also für mich gab es nichts Größeres, als selbst mal im Stadion zu spielen und deswegen habe ich da auch alles dafür gegeben und das ist ja auch das, was ich versuche, jedem Jugendspieler heute dann auch mitzugeben. Das heißt, am Ende kannst du gar nicht oder du kannst jetzt noch gar nicht wissen, was am Ende dabei rauskommt. Darum geht es auch nicht. Aber versuch einfach jeden Tag alles dafür zu geben, um das Maximale aus dir herauszuholen, um deine Ziele zu erreichen. Weil wenn du es schaffst, dann kannst du maximal stolz auf dich sein und wenn du es nicht schaffst, dann kannst du auch maximal stolz auf dich sein und jeden Tag in den Spiegel schauen, weil du es eben probiert hast. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was die Jungs heutzutage einfach wissen müssen. Bei aller Detailversessenheit, die wir alle haben, die wir alle Trainer haben, am Ende ist eine Leidenschaft, ist eine Sportart und die sollten wir mit sehr viel Spaß, Freude und dementsprechend dem Willen dann auch ausüben. Und wenn das irgendwann fehlt, und dann glaube ich, dann hast du keine Chance. Und deswegen bin ich heutzutage noch maximal happy über meine Laufbahn. Am Schluss durfte ich ein DFB-Pokalspiel bestreiten gegen 1. FC Köln damals vor ausverkauftem Haus. Und es gibt so, diese Highlights geben mir was, weil die hat mir keiner geschenkt. Ich war jetzt auch nicht von Talent gesegnet, dass ich sage, boah, das waren Selbstläufer. Und ich weiß schon, dass ich mir alles sehr, sehr hart erarbeiten musste und dementsprechend traue ich auch nichts nach, dass ich vielleicht nicht noch ein Spiel, eine Liga höher gespielt habe oder so, sondern bin eher maximal stolz darauf, wie alles verlaufen ist, weil ich sehr, sehr positiv an die Zeit nachdenke. Ich hatte immer Spaß, ich wollte immer alles geben, ich war immer der Verrückte hinten im Tor, aber hoffentlich auch positiv verrückt und deswegen lege ich schon darauf zurück, dass ich immer dieses Ziel Profifußball erreichen wollte, aber kann nicht im Nachgang sagen, ich habe irgendwas jetzt grundsätzlich verkehrt gemacht, dass es nicht gereicht hat oder zu wenig dafür gegeben, sondern am Ende muss man sagen, das, was möglich war, habe ich rausgeholt. Mehr war dann wahrscheinlich nicht drin.
Du hast über 200 Oberligaspiele gemacht. Wann hast du das denn für dich selber festgestellt? Es geht dann doch nicht noch weiter oder nicht mehr nach oben? Und wie war der Moment für dich dann?
Der enttäuschendste Moment war, als wir ein internationales Turnier hatten und ich im Halbfinale gegen Hertha BSC Berlin 4 Elfmeter gehalten habe und echt ein gutes Spiel gemacht habe und danach mich keiner angerufen hat. Das war so ein Punkt für mich, wo ich gedacht habe, also wenn dich heute keiner anruft, wenn du jetzt nächste Woche, wenn sich da niemand meldet, dann könnte es eng werden. Nein, das war wirklich so ein Punkt, der mir im Kopf geblieben ist, weil mehr ging bei diesem Turnier nicht. Auch halt nicht nur von den Elfmetern her, aber auch vom Spielverlauf. Und du bekommst ja dann im Laufe der ja, U19 und dann im aktiven Bereich einfach ja, gewisse Anfragen und die waren halt natürlich dann aber immer nur in der Range der Oberliga irgendwo und nicht höher. Und dann musst du halt, glaube ich, und das ist auch wichtig dazu, nicht nur träumen, sondern auch Realist sein und dann auch sachlich bleiben und zu wissen, okay, also zum einen brauchst du einen Plan B in deinem Leben, wenn Plan A nicht aufgeht. Und von daher war das, glaube ich, jetzt nicht ein Punkt, wo ich gesagt habe, boah, jetzt reicht es nicht mit der Profikarriere, sondern ich habe alles dafür gegeben. Am Schluss dann immer wieder Signale bekommen oder keine Signale bekommen, dass sich dieser Traum erfüllt. Und ja, mir war aber wichtig, dann, dass ich trotzdem für mich dann der Leidenschaft Torwartspiel nachgehen kann und bin dann auch, wie vorhin gesagt, dann auch zweigleisig gefahren mit der Torwartschule, parallel zum Studium. Und dann ja, war das für mich quasi nie so der Punkt, dass ich gesagt habe, boah Mist, jetzt reicht es nicht, sondern es war mehr so ein fließender Übergang.
Okay, aber dieses Spiel, dieser Aha-Moment, der war schon mit der U19 mit Kaiserslautern, also schon früher, es war nicht dann zur...
Das war mit FK Pirmasens dann damals in der U19,
okay.
Genau. Da durften wir am internationalen Turnier teilnehmen.
Okay.
Damals gab es ja noch nicht diese U19-Bundesliga, das waren ja dann auch noch die Regionalligen und die war dann unterteilt und wir haben es dann auch für den DFB-Pokal damals qualifiziert gegen Werder Bremen, genau. Und darüber haben wir dann, wurden wir auch eingeladen zum internationalen Turnier. Und,
ja. Okay.
Plan B war eben ein Stichwort und das reißt jetzt auch unser nächster Einspieler einmal an.
Lieber Sven, hier spricht Merlin. Ich hoffe, du hast viel Spaß im HSV-Podcast. Du weißt, dass ich dich nicht nur als herausragenden Torwart-Experten schätze, sondern vor allem auch als Menschen. Wir haben schon verdammt viel gemeinsam erlebt, wenn ich beispielsweise an die El Clasicos in Spanien denke. Was mich aber brennend interessieren würde, was wäre eigentlich deine Berufung gewesen, wenn du dich nicht für Torwartspiel interessiert hättest? Ich denke da an das ein oder andere Trainingslager zurück, wo du uns Trainerkollegen fast verrückt gemacht hast mit der einen oder anderen Idee, was das Filmemachen angeht. Vielleicht kannst du uns davon ja etwas mehr erzählen. Weiterhin viel Spaß und liebe Grüße.
Ja, Cheftrainer Merlin Polzin, auch schon ganz lange Teil des Trainerteams, ähnlich wie du auch.
Ja, man muss wissen, als das dann damals quasi nach meinem Studium Sportmanagement dann darum ging, wie geht der Weg weiter, war es ja dann schon so, dass ich gesagt habe, Plan B, wie du eben richtig gesagt hast, den brauchst du auf jeden Fall, auch neben der Torwartschule. Und dann hatte ich eine Werbeagentur gegründet und wir haben hauptsächlich so Trikotbeflockungen gemacht, also da ging es um diese Patches und einen engen Draht zum Vertrieb dort und habe dadurch ja dann noch mehr Kontakt quasi zur Fußballwelt gewonnen, aber auch selbstständig, wie das Wort eben sagt, selbstständig, also bedarf es natürlich sehr, sehr viel Struktur und vielleicht auch ein bisschen perfektionistischem Arbeiten, dass eben alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und als wir dann damals von Merlin eben angesprochen im Trainingslager waren und hatten die Idee, was fürs Team zu machen und die Idee war ja dann ein Video zu machen im Trainerteam und dann willst du es ja dann auch nicht einfach nur so machen, sondern gehst natürlich mit gewissen Vorstellungen dran, willst es dann möglichst perfekt machen und am Ende werde ich oft dafür gelobt, wie cool das Video geworden ist und wie cool die Geschichte war und das Video ist auch wirklich cool geworden, aber da darf ich es wirklich nicht verpassen, weil klar, vielleicht der ein oder andere Gedankengang kam von mir, aber wie unsere Medienabteilung das damals umgesetzt hat, also das war definitiv Champions League ja, ich glaube, alle, die damals dabei waren, die profitieren heute noch davon, weil das hat uns allen damals echt einen mega Schub gegeben. Es war lustig, es war professionell, das war top und von daher nehme ich das Lob gerne entgegen. War auch ein bisschen Gehirnschmalz hat es gekostet, aber wir hatten auch wirklich sehr, sehr viel Unterstützung und das war ein cooles Projekt damals, ja. Was nebenbei gelaufen ist, so, ne? Also das muss man auch dazu sagen und ja, also auch in diesem Sinne nochmal vielen Dank für die Frage, für das Lob, aber da waren mehr involviert als ich.
Okay. Ja, die Blumen nehmen wir gerne an. Ich kann mich noch erinnern, in Soto Grande damals beim Trainingslager, das TV-Team hat da echt ganz viele Extrastunden in den Schnitt und so gesteckt und war aber auch ganz eng mit dir mal in der Abstimmung, wie es am Ende aussah. Und das ist ein richtiger Blockbuster draus geworden. Also das hat nachher auch vor der Mannschaft, als es abgespielt worden ist, gut gezündet.
Ja, definitiv. Also das war ja dann wirklich, wir haben es ja dann, als wir hier angekommen sind, nochmal in der Mannschaftskabine nochmal gezeigt. Und also ich glaube, dass auch der Fußballalltag genau von solchen Sachen eben lebt und eine Mannschaft auch zehrt, wenn genau solche Sachen dann auch mit viel Leidenschaft und Perfektionismus einfach umgesetzt werden. Und das hat uns damals schon sehr, sehr viel Energie gegeben. Und wie man jetzt merkt, gibt es uns auch jetzt noch welche.
Sehr gut. Merlin hat Klassiko noch angesprochen. Kannst du da vielleicht noch kurz erzählen, was es damit auf sich hat?
Ja, also das spiegelt ja auch so unsere Arbeit noch heute wieder, die wir so im Trainerteam pflegen, weil wir sehen uns ja wirklich die ganze Woche, jeden Tag von ganz früh morgens und bis ganz spät abends und am Ende versuchst halt in allen Details unterwegs zu sein und alles zu besprechen, aber du kommst halt relativ wenig raus aus den eigenen vier Wänden und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch so eine Länderspielpause einfach nutzen, um mal was zusammen zu machen und was liegt näher als der Fußball und dann haben wir den Fußball zum Anlass genommen und haben dann, weiß nicht mehr genau, ich glaube Freitagabend war unser Spiel, samstags morgens dann Spielersatztraining und sind danach dann im Trainerteam einmal nach Madrid und einmal nach Barcelona geflogen, also in dem einen Jahr das und im nächsten Jahr andersherum und haben uns ein Klassiko angeschaut und es war natürlich super, weil du am Ende ist der Fußballhintergrund da, du fährst dorthin, du da schaust ja ein Spiel, ein El Clasico, darfst du live dabei sein, unfassbar, gehst danach noch schön was essen und trinkst noch ein Kaltgetränk zusammen, also gibt glaube ich schlimmere Wochenenden als diese und auch genau das sind auch die Momente, die dann im Nachgang hängen bleiben und das versuchen wir und auch gerade speziell Merlin und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass er das anspricht, auch heute noch so abzubilden, dass man eben auch außerhalb vom Platz was zusammen macht und weil einem das auch einfach nochmal brutal viel Energie gibt, weil es dann nicht so eine gespielte Zusammengehörigkeit ist, sondern man lebt diese Zusammengehörigkeit einfach und man macht was zusammen und das macht immer wieder Spaß und von daher muss es nicht immer der El Clasico sein, das kann auch ein reines Eisstockschießen oder so mal zusammen sein, das bleibt dann in Erinnerung.
Sehr gut. Wir sind von dem Punkt gekommen, wo es für dich mehrgleisig oder auch zweigleisig Plan B auch entwickelt wurde. Wir haben jetzt gehört, Sportstudium war dabei. Hast du das dann schon parallel begonnen, aber doch noch mit einem Auge hingeschielt, dass noch was geht? Oder für dich auch so ein Moment, wo du es auf jeden Fall jetzt setze ich voll auf Plan B gegeben hat?
Nee, also ich habe relativ früh die Selbstständigkeit begonnen, weil das hat sich ganz gut mit meinem Leben vereinbaren lassen, als damals die Anfrage kam bezüglich dieser Werbedrucks etc. pp. Und dann der Kontakt kam eben auch über den Fußball zustande, war das schon was dann natürlich gut in den Fußballalltag gepasst hat und dann im Nachgang auch parallel zur Torwartschule auch da reingepasst hat. Du hast halt enorm viel Kontakte zu den Vereinen dann noch weiter gepflegt. Also das hatte ich schon immer parallel laufen lassen. Und das Studium zum Sportmanagement-Studium, das war dann schon so, dass ich gesagt habe, ich hätte jetzt schon gern noch was in der Hand für mich persönlich, was mir eben wichtig ist, dann da parallel laufen zu lassen, ohne jetzt zu wissen, ob ich das irgendwann mal brauche. Aber das war mir einfach so eine Grundsicherheit für mich. Das habe ich dann als Fernstudium gemacht. War jetzt nicht mein Hauptauftrag den Tag über.
Hätte es für dich eigentlich ein Berufsfeld gegeben, abseits vom Sport, wo du gesagt hättest, hättest du auch eine ähnliche Affinität, Leidenschaft für entwickeln können?
Nee, das glaube ich nicht. Also die Leidenschaft, die ich wirklich für das Torwartspiel habe, nicht. Alles andere wäre wahrscheinlich eher in die Berufswelt gegangen, aber ich rede nicht gerne davon, von Arbeit oder von Beruf oder Job, sondern das ist wirklich eine Leidenschaft und alles andere hätte mir mit Sicherheit auch Spaß gemacht und da hätte ich mit Sicherheit auch meinen Part gefunden, aber die Leidenschaft, die ich für den Fußball und für das Torwartspiel von klein auf habe, sehe ich jetzt nirgendwo anders.
Jemand, der diese Leidenschaft auch sehr im Detail kennt, weil er ein Familienmitglied ist, der hat jetzt eine Frage.
Moin Sven, hier der Bruder Erik. Und ich hätte auch noch zwei Fragen für deine Podcast-Folge. Zum einen kannst du erzählen, wie der Übergang vom aktiven Fußballer über die Torwartschule bis hin zum Torwarttrainer im Nachwuchs bzw. jetzt im Profibereich war Und zum anderen hätte ich auch noch eine private Frage. Wenn du die Wahl hättest zwischen zwei materiellen Sachen, für welche würdest du dich entscheiden? Deine Siebträgerkollektion oder deine Fahrräder? Auf was könntest du eher verzichten? Ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß beim Podcast und bis dann. Ciao.
Ja, dein jüngerer Bruder Erik.
Ich wollte es gerade sagen.
Genau.
Dazu vielleicht noch. Ich glaube, bei ihm bin ich dann dafür verantwortlich gewesen, dass er Torhüter geworden ist. Weil er ist dann nochmal deutlich jünger als ich. Und ist auch schon seit langen Jahren Torhüter. Und er war auch Teil der Torwartschule damals. Und eigentlich ganz interessant. Der ist dann über die Torwartschule dann auch zum ersten FCK gekommen. Hat dort im Jugendbereich gespielt und war dann quasi, durfte ich meinen eigenen Bruder dann in meiner eigenen Torwartschule trainieren. Und es war schon mega interessant. Und das dann so zu sehen, gab natürlich auch so die ein oder anderen Punkte. Irgendwann, das willst du ja dann auch nicht vermischen oder so, hat der damalige Koordinator aus dem Aufbaubereich sich für entschieden, dass er den Verein verlassen muss. Und das war natürlich dann auch so ein Prozess, einfach zu sehen, wie geht dein Bruder mit der Situation um? Also nicht nur, wie geht vielleicht ein Spieler, also aus Trainersicht damit um, sondern wie verhält sich das familiär? Und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig, dass wir damals da so im engen Austausch waren und dass es auch nicht so war, dass ich gesagt habe, nur weil ich jetzt in Kontakt zum ersten FCK hatte, muss er dort weiterspielen. Das war eine Entscheidung und die wollte ich dann auch nur weil ich es vielleicht den Kontakt dahin hatte oder Mitarbeiter war, dann auch dementsprechend beeinflussen. Und das hat mir aber persönlich sehr viel gegeben und auch er zehrt, glaube ich, heute noch davon, einfach da klar zu bleiben. Ist dann, wie ich auch damals dann, ich bin 2019 gewechselt, er ein bisschen früher dann vom FCK dann zum kleineren Verein gewechselt und hat dort viel Spielpraxis gesammelt. Also das war schon ein Prozess, so den auch als Bruder mitzuerleben, der mir auch in der Perspektive heute viel gebracht hat. Und er hat es natürlich dann jetzt nochmal, daher wahrscheinlich auch die Frage ein bisschen anders wahrgenommen, weil er natürlich damals dann nochmal deutlich jünger war und selbst als Spieler auf dem Platz gestanden hat. Aber ja.
Hast du ihn anders beurteilt damals, als du ihn auch trainiert hast oder anders behandelt auch?
Auch da, ich glaube, es geht darum, es bestmöglich aus jemanden rauszuholen. Es gibt halt nicht nur den Spieler, es gibt dann viel wichtiger immer noch die Person dahinter. Und da ist mir halt wichtig, auch nicht mit irgendwelchen Floskeln irgendwie beiseite zu stehen und zu sagen, die haben alle keine Ahnung und du bist der Beste oder das sind ja die Klassiker, sondern einfach zu sagen, da ist eine Entscheidung gefallen, die musst du auf der einen Seite akzeptieren und das geht nicht darum, und das ist im wichtigen Fußball, es gibt kein richtig oder kein falsch, jeder kann seine Meinung haben und damals war eben derjenige, der das entscheiden durfte, hat das so entschieden und ich finde, es geht vielmehr darum, wie gehst du mit so einer Situation um und das ist ja dann der springende Punkt und wenn ich mich heute mit meinem Bruder darüber unterhalte, dann ist halt nicht 1% Negatives hängen geblieben, sondern er hat ganz viele positive Sachen aus der Situation mit rausgetragen, also die ihm einfach für sein ganzes Leben dann echt viel gebracht haben. Und er hat eine klare Meinung, der ist brutal entscheidungsstark, der geht seinen beruflichen Weg, der sehr, sehr beachtlich ist. Es ist echt, echt cool, so alles zu sehen, privat wie auch beruflich. Und ich glaube, gerade in den jungen Jahren, wenn du sowas mitmachst, dann geht es viel darum, dass du jemanden bei dir an der Seite hast, der dich ein Stück weit an die Hand nimmt, und aber ehrlich an die Hand nimmt und nicht versucht, mit irgendwelchen Floskeln beiseite zu stehen, weil das ist immer am einfachsten für den Moment, aber bringt dir halt langfristig nichts. Und so war das damals und so versuche ich auch heute mit jedem einzelnen Torhüter, ob jetzt bei uns beim Profis oder im Nachwuchs, genauso umzugehen, dass es halt immer offen und ehrlich und sachlich ist. Und das ist vielleicht in dem Moment immer dann mal hart, aber bisher bin ich mit dem Torhüter so gut gefahren, dass daraus eigentlich dann auch eine feste Beziehung entstanden ist, wo man dann auch noch lange Jahre in Kontakt bleibt, weil das ist dann so die nachträgliche Wertschätzung. In dem Moment hört sich das immer hart an und ist unangenehm, aber am Ende dankt sie jeder, wenn es ehrlich ist. Und so habe ich versucht, damals auch die Situation anzunehmen, als die Entscheidung gefallen ist, und glaube, das würde ich heute wieder so machen.
Dann hat er noch die private Frage gestellt, Siebträgermaschine oder Fahrrad? Auf eins müsstest du verzichten. Beides scheint auch eine Leidenschaft zu sein.
Beides ist eine Leidenschaft, das stimmt. Beides kann man auch sehr detailversessen ausleben. Also meinen guten Espresso oder meinen guten Kaffee würde ich mir morgens schon nicht nehmen lassen. Wenn ich jetzt kein eigenes Rad mehr hätte, würde ich mir, glaube ich, für ein Stadtrad so ein Abo machen und würde dann mit dem Stadtrad hierher gefahren kommen. Und dann würde ich mich, glaube ich, für die Siebträgermaschine und für Stadtrad entscheiden.
Wenn du sagst, beides kann man sehr detailversessen ausleben, das ist bei dir schon so, dass die Sachen, die dir was bedeuten, die müssen sitzen. Also sprich, wir sprechen nicht vom Stadtrad, sondern wahrscheinlich von einem Top-Rennrad, oder?
Ich habe damals versucht, einfach die Zeit, also wir verbringen ja relativ viel Zeit im Stadion und viel Zeit einfach fürs Torwartspiel und versuche halt einfach die Zeit außenrum dann zu nutzen. Und dann war mir immer der Anfahrtsweg mit dem Auto ein Dorn im Auge, weil ich gesagt habe, das ist verlorene Zeit. Ich sitze jetzt 20, 25 Minuten im Auto, kann ich mich jetzt vielleicht auch 40 Minuten aufs Fahrrad setzen und dann fahre ich halt jeden Tag, je nachdem wie weit es ist, in Kaiserslautern war es ein bisschen weiter als hier, aber sitze mal jeden Tag eine gute Stunde auf dem Fahrrad und verliere nicht so viel Zeit. Und das ist eben ein super Ausgleich für mich. Und deswegen, ich habe es damals noch nicht mit so einem Top-Fahrrad angefangen, weil ich das mal ausprobieren wollte. Aber grundsätzlich ist es schon so, ich glaube, das kann man schon über mich sagen, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und dann, ist es vielleicht manchmal auch ein bisschen zu sehr im Detail.
Was bedeutet das beispielsweise für eine Siebträgermaschine? Dann werden stundenlang verschiedene Tests durchgelesen, Testberichte oder selber probiert oder in Cafés gegangen und nach den Barista-Maschinen gefragt, oder wie
ja,
kann man sich das vorstellen?
Das Thema ist ja unfassbar und wirklich auch unendlich. Also
können wir einen eigenen Podcast machen.
Genau. Da treffen wir uns nochmal für einen eigenen Podcast. Nein, aber das ist ja, also du denkst ja am Anfang, eine Siebträgermaschine brauchst du nicht. Wenn du dann eine hast, merkst du, okay, die brauchst du unbedingt. Und wenn du eine hast, denkst du, okay, jetzt fehlt dir aber noch das gewisse Zubehör, dann brauchst du noch eine Waage, dann muss das aufs Gramm genau, aber auch immer abgewogen werden. Dann entdeckst du vielleicht doch mal noch die ein oder andere Bohne, und das ist ja auch nicht so, dass die dann ganz schnell eingestellt ist, sondern die muss ja dann auch perfekt eingestellt werden, und da brauchst du dann schon, um den Bohne auch perfekt einzustellen, so ein halbes Kilo brauchst du mal mindestens am Anfang noch ein bisschen mehr. Das führt dann schon zu dem ein oder anderen Stirnrunzler meiner Frau zu Hause. Also damit musst du dann im Alltag dann schon leben, aber inzwischen lieben wir alle in der Familie unseren Kaffee, und von daher kriege ich wieder die Bestätigung, dass es richtig war.
Ich glaube, es kommt im Gespräch bisher auch heraus, dieses, wenn du was anpackst, dann machst du es auch richtig. Lass uns da den nächsten Schritt jetzt nochmal ein bisschen detaillierter durchgehen, weil du dann ja auch diesen Weg zum Torwarttrainer gegangen bist, erst über die eigene Fußballschule, dann über den Nachwuchs beim FC Kaiserslautern bis hoch zu den Profis, und auch schon beim FCK hast du ja ein Konzept und eine Philosophie entwickelt. Wie ging das los? Ich glaube, 2009 gestartet, hattest du vorhin auch mal gesagt, so mit ganz kleinen Kids, U11, und ja, nimm uns da mal gerne mit, wie da die Reise weiterging.
Ja, über die Torwartschule dann die Anfrage bekommen, ob ich die Jugendhörder vom 1. FCK, U11 und U12, gerne noch trainieren möchte. Das war natürlich super, ne? Das hat meiner Torwartschule was gegeben, weil ich dann gleichzeitig auch dann dort Torwarttrainer war. Zum anderen ist für mich auch schon ein Traum in Erfüllung gegangen, beim Profiverein arbeiten zu dürfen. Und das bedeutet ja nicht nur, dass du die U11 oder U12 heute trainieren darfst, sondern dass du natürlich in dem Moment auch viele Personen, wie vorhin gesagt, einfach kennenlernst und von deren Erfahrungen, von deren Meinung einfach maximal profitierst. Und das war damals schon ein Riesenschritt für mich und hat mega Spaß gemacht, mich mit allen auszutauschen und da Sachen aufzusaugen. Und dann war es für mich relativ klar, ich bin jetzt nicht der auf den Platz geht und ein paar Bälle drauf schießt und dann abends heimgeht und sagt, war ja ganz cool, sondern ich habe gesagt, na gut, wenn ich das machen darf, dann habe ich aber auch eine gewisse Verantwortung den Torhütern gegenüber und dem Verein gegenüber, dass ich es ordentlich mache. Und darüber hinaus habe ich mich dann sehr, sehr viel informiert, bin sehr, sehr viel rumgefahren, auch in anderen Vereinen, habe mich mit Torwarttrainerkollegen ausgetauscht und habe dann versucht, einfach für mich ein Konzept zu definieren und habe das runtergeschrieben. Und das hat relativ schnell dazu geführt, dass dann Gary Ehrmann mich kontaktiert hatte damals in Verbindung mit Frank Lelle, dem NLZ-Leiter. und gefragt haben, ob ich zum einen hauptamtlich ausführen möchte, ob ich daran Interesse hätte, und zum anderen wurde damals über Foodpass, das war das Zertifizierungsunternehmen, wurden die Nachwuchsleistungszentren zertifiziert und auch das, unsere Torwart-Idee einfach mal niederschreibe. Und dann habe ich gesagt, ja, also grundsätzlich erstmal offen für alles, war natürlich mega happy über die Anfrage. Und nachdem das dann gestartet ist quasi in der Hauptamtlichkeit, wollte ich mich dem Projekt dann auch voll annehmen. Und daraus entstanden ist ein 400-seitiger Ausbildungskatalog mit über 1200 Leitbildern drin, plus nochmal einen 250-seitigen Übungskatalog, den wir damals erstellt haben. Und ist schon noch, das hört man glaube ich auch raus, schon noch irgendwie sehr stolz da, weil das echt viel, viel Arbeit war. Und der hat uns dann echt die Grundlage gegeben, für im Nachwuchsleistungszentrum Torhüter gut auszubilden. Also es war nicht nur, ich habe jetzt mal eine Idee im Kopf oder die anderen Torwarttrainer, die noch da sind, haben mal eine Idee im Kopf, sondern wir hatten halt eine einheitliche Philosophie, wir hatten eine einheitliche Idee. Die Rückmeldung von Foodpass war so, dass wir von 7% Zertifizierungsergebnis im Torwartbereich auf 100% gekommen sind, also die höchste Bewertung, die die jemals vergeben haben. Und mit den Kollegen bin ich heute ab und zu noch im Austausch und die uns einfach eine super Rückmeldung gegeben haben. Und dann war es schon so für mich, war das schon so ein Punkt zu sagen, okay, also gibt ja jetzt, bin jetzt noch nicht so lange dabei und anscheinend war es jetzt nicht ganz so schlecht. Also es war eine Leidenschaft, wir echt viel Zeit investiert und viel Arbeit rein. Aber am Ende dann diese Rückmeldung so zu erhalten, hat mir einen brutalen Schub damals gegeben, wo ich gesagt habe, lass uns das ganze Ding nehmen und lass uns jetzt Vollgas durchstarten. Und dann sind wir so die nächsten Schritte gegangen. Durfte dann Jahr für Jahr in höhere Altersstufen rücken. Gunter Metz, wie vorhin gesagt, hat mich relativ früh in die U19-Kabine dazugenommen. Und dann durfte ich irgendwann U17, U19 Bundesliga trainieren, war bei der U21 in der Regionalliga dabei. Dann kamen die Profis, ich durfte für die Profis scouten, durfte die Analyse für die Profitorhüter machen, war eine enge Anbindung mit Gary, die mir einfach brutal viel gegeben hat. Und das waren so die Anfänge und die Schritte, wie so das eine zum anderen gekommen ist. Und ich glaube, da gibt es keinen Weg, Copy und Paste, sondern man muss das ein Stück weit leben.
Mir war eben so ganz naiv in den Kopf gesprungen, die Frage, was stand auf dem ersten Blatt Papier zu diesem Konzept, als du dann aber ausführtest, dass es hunderte von Seiten sind. Kann man es trotzdem irgendwie runterbrechen, was diese Philosophie auszeichnet?
Ja, erstmal einen klaren Plan. Also es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und das muss man differenziert betrachten, dass wir Torwarttrainer das Torwartspiel halt ganz, ganz komplex auseinandernehmen. Also deswegen auch über 300 Seiten hier und nochmal über 200 Seiten Übungskatalog und ganz komplex. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist für uns, dass wir uns so im Detail einfach mit allen Themen beschäftigen, weil am Ende solltest du eins haben, deinen ganzen Athleten gegenüber, und das ist ein Wissensvorsprung für den Bereich, weil du bist Fachmann, du willst Fachmann sein, du willst Spezialist sein, aber dann brauchst du natürlich auch einen Wissensvorsprung und das ist das, was uns auszeichnen sollte. Und das habe ich für mich einfach, das habe ich von mir selbst irgendwo ein Stück weit nicht erwartet, sondern das habe ich gebraucht, um einfach auch das Ganze mit der Überzeugung zu leben, mit der ich auch von meinen Torhütern, oder die Überzeugung, die ich von meinen Torhütern auch gerne sehen möchte. So. Wichtiger aber danach ist es, dass man ganz klar differenziert zu so komplex, wie wir das Torwartspiel sehen und auseinandernehmen, dass wir das nicht versuchen, 1:1 an unsere Spieler zu übertragen, weil keiner von denen kann sich 300 Seiten Ausbildungskatalog abspeichern und in den 0,2 Sekunden Zeit, die du hast vielleicht für eine Entscheidung, dann die richtige Entscheidung treffen. Das heißt, da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir klare und einfache Prinzipien haben, die wir an unsere Torhüter weitergeben. Und das Torwartspiel, das wir spielen möchten oder auch spielen, dass das relativ einfach und klar abzubilden ist. Und das war also ein rein interner Ausbildungskatalog, dass wenn wir einen neuen Torwarttrainer dazu bekommen, dass wir alle eine einheitliche Idee vom Torwartspiel haben. Und da geht es ja nicht nur um technisch-taktische Themen oder um mentale und athletische Themen, sondern da haben eben auch viele strukturelle Themen eine Rolle gespielt. Also da Der Klassiker ist, es gab früher keine festen Torwarttrainingszeiten für Torhüter. Also es war dann eben so, dass du mit der Mannschaft auf dem Platz bist. Heute hat der Mannschaftstrainer mal eine Viertelstunde die Torhüter nicht gebraucht. Und am nächsten Tag hat er sie aber eine Stunde nicht gebraucht. Und dann hat er aber dann trotzdem nach 35 Minuten gerufen, schick mal einen rüber. Und dann hat er nach 40 Minuten gesagt, jetzt schick mal den zweiten. Also es war gar keine Trainingsplanung an sich möglich, die aber im Nachwuchsleistungszentrum ja, wichtig ist, um ein Beispiel zu nennen. Und solche Themen waren eben auch ganz klar definiert in diesem Ausbildungskatalog, also von der Struktur angefangen bis über die inhaltliche Umsetzung, bis über Kaderzusammenstellung von Kaderplätzen, was von der Struktur am meisten eben Sinn macht. Und das ist eben eine sehr, sehr wichtige Vereinsgrundlage, die jeder Verein braucht, um in dem Bereich gut ausbilden zu können.
Was man, glaube ich, auch einmal in Kontext setzen sollte, du bist damals ja Ende 20, Anfang 30, sprich, man muss das ja auch irgendwo hernehmen. Also die Energie wird da sein, das alles aufzuschreiben, aber diese fachliche Expertise zu haben und damit dann ja auch erstmal eine offene Tür zu finden, oder
ja,
nicht?
Ja, also ich glaube, das entwickelt sich mit der Zeit und das hört nie auf. Und ich glaube, es ist echt wichtig zu sagen, dass das, was wir jetzt vielleicht jetzt auf den Platz bringen, dass es in 3 Wochen schon wieder, nicht im Gesamten anders sein kann, aber dass wieder so 1-2 neue Prozentpunkte dazukommen und vielleicht das eine Prozentpunkt vielleicht auch dann wieder wegfällt. Und diese Offenheit zu haben, sich selbst immer weiterzuentwickeln, ist, glaube ich, nicht davon abhängig, welchen Wissensstand du irgendwann hast, sondern einfach nur, wie offen du bist, in den Austausch mit anderen zu gehen. Und das ist mir eben bis heute sehr, sehr wichtig. Ich habe eine klare Meinung über das Torwartspiel, ich habe eine klare Meinung über unsere Verhaltensweise, über die Prinzipien, aber ich brauche niemanden an meiner Seite, der mir sagt, ey, du bist echt super und das machst du super und die Prinzipien, die ihr macht, sind echt toll, weil die mache ich ja, weil ich davon überzeugt bin. Also ich brauche niemanden an meiner Seite, der das nochmal bestätigt. Ich brauche eher Leute an meiner Seite, die auch den Finger in die Wunde legen und einfach sagen, hast du ja mal darüber Gedanken gemacht oder wir machen das vielleicht ein Stück weit anders, um immer wieder neue Themen auch aufzufassen. Und ich glaube, diese Diskussion, oder es sind keine Diskussion, sondern dieser Austausch ist im Vereinsalltag wichtig. Aber wenn du dich persönlich eben auch weiterbringen möchtest und auch nicht stehen bleiben möchtest, ist es eben wichtig, dann genau auf der Basis dann mit allen zu kommunizieren. Und das versuche ich eben im Verein zu leben, aber auch außerhalb vom Verein.
Wie hat sich das entwickelt? Ich kann mir vorstellen, dass es was anderes ist, wenn man jüngere Torhüter ausbildet und weiterbildet und dann schon gestandene. Ihr habt ja auch sehr viele gute Torhüter dann auch in der Zeit rausgebracht. Also wir selber haben Matteo Raab bei uns, ja auch von Kaiserslautern, haben Julian Pollersbeck, Kevin Trapp, Marius Müller und da vergesse ich wahrscheinlich noch zig andere. Aber wie ist so der Unterschied?
Ja, ist schon eigentlich Wahnsinn. Also waren ja wirklich noch einige andere noch dann auch noch dabei. Es waren in Summe schon viele. Und wenn ich jetzt zurückblicke, früher war das ja für mich ganz normal. Aber war es halt so, dass ich, Gary hat mich relativ früh dazugenommen, dass ich bei den Trainingslagern dabei sein durfte und die Analyse für oben gemacht habe und im Scouting dabei war. Aber trotzdem war es ja nicht so, dass ich ein Torwarttrainer war, der jetzt den Profibereich schon erlebt habe. Und ich durfte dann viele Torhüter begleiten, die den Weg zum Profi gegangen sind. Und das war dann damals schon eine krasse Situation, weil am Ende war es dann schon so, dass die Wertschätzung der Torhüter echt enorm hoch war und die sich dann regelmäßig bei mir zurückgemeldet hat und mich dann aber auch brennend interessiert hat, ja, wie ist es jetzt denn da oben? So. Und deswegen konnte ich damals die Perspektive vielleicht noch nicht so unterscheiden, aber jetzt mit meiner Erfahrung glaube ich schon, gut einschätzen zu können, was jetzt im Grundlagenaufbaubereich im Verein wichtig ist für die Torhüter und auf was es dann am Ende oben bei den Profis dann auch wirklich ankommt und wie sich das ganze Thema dann vielleicht auch ein Stück weit unterscheidet. Aber eins, und das muss man sagen, das Allerwichtigste, und das hatte ich ja eingangs auch erwähnt, ist eben das Spaß am Torwartspiel. Und das ist bei allen gleich. Und wenn das beim Kind nicht zu sehen ist, dann ist es nicht die richtige Position. Und wenn es beim Profitorhüter nicht zu sehen ist, dann ist es dort auch nicht die richtige Position. Und im Umkehrschluss, die Jungs und Mädels, wie es bei dem Torwart-Sichtungstag, den wir als HSV veranstaltet haben, die richtig Spaß am Torwartspiel haben, die werden auch ihren Weg gehen. Davon bin ich so 100% überzeugt, weil die diese Leidenschaft mit sich bringen. Und das macht ja am Ende, wenn du dann auf Profiniveau schaust, die erfolgreichen Torhüter, die guten Torhüter raus. Diese Leidenschaft einfach und dieser Spaß zum Torwartspiel. Und das ist die größte Parallele. Und das ist mir auch echt wichtig, dass wir niemals davon wegkommen, in Nachwuchsleistungszentren und bei aller Struktur und aller Detailversessenheit, die wir leben. Aber das ist das größte Talentmerkmal für mich, dass ein Torhüter oder eine Torhüterin dann auch mitbringen kann. Weil das ist die Basis für alles.
Einen, den ich eben schon genannt habe und der auch eine Karriere hinter sich hat, so ein bisschen schon und noch mittendrin ist, den holen wir jetzt einmal ran.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom HSV-Podcast, mein Name ist Julian Pollersbeck. Der ein oder andere mag mich vielleicht noch kennen. Ich soll heute eine Frage an den Sven Höh stellen und eine Anekdote erzählen, würde aber anstelle der Frage einfach eine Aussage treffen und Sven dann einfach dazu vielleicht erzählen lassen, beziehungsweise selbst eine Anekdote sich aussuchen, die er erzählen kann. Ich will erstmal sagen, dass ohne Sven Höh meine Karriere nicht so verlaufen wäre, wie sie verlaufen ist, sondern dann wäre sie womöglich gar nicht gestartet oder viel früher zu einem Ende gekommen. Ihm habe ich zu verdanken, dass ich beim 1. FC Kaiserslautern gelandet bin. Ihm habe ich eine sehr gute Torwartausbildung zu verdanken in den ersten Jahren meines Herrenbereich-Daseins beim FCK. Und der hat immer an mich geglaubt, hat mich immer unterstützt, hat ja seine Family morgens früher verlassen, damit er mir erklären kann, wie man sich zum Frühstück richtig ernährt, hat mit mir extra Einheiten geschoben, hat sich einfach sehr gut um mich gekümmert und immer an mich geglaubt und mich gepusht und auch inhaltlich einfach unglaublich gut mit mir gearbeitet und deswegen keine Frage, sondern eine Aussage. Vielen Dank, lieber Sven, dass du an mich geglaubt hast, an meine Qualität geglaubt hast, körperlich wie geistig, an mein Talent geglaubt hast, dass man das noch weiterentwickeln kann. Denn ich glaube, ohne dich in der Zeit beim FCK als mein Torwarttrainer hätte ich den Sprung zu den Profis nicht geschafft, hätte ich den Sprung zur Nummer 1 bei den Profis nicht geschafft. Und dann wäre ich wahrscheinlich nicht zum HSV gekommen und so weiter und so weiter. Deswegen einfach nur Dankeschön an deinen Glauben in mich und dass du mit mir trainiert hast, dass du Teil meines Weges warst und bist. Denn wir sind bis heute gute Freunde und dafür bin ich sehr dankbar. Und eine Anekdote darfst du dir selber überlegen. Vielleicht sollte sie mir nicht zu sehr schaden, weil da gibt es ein paar, die waren echt lustig und wild und zum Schmunzeln. Eine Anekdote darfst du gerne dir selber aussuchen, wenn du eine erzählen möchtest. Ganz liebe Grüße aus Regensburg und bis hoffentlich ganz bald. Nur der HSV.
Ja, Julian Pollersbeck, aktuell Keeper beim SSV, Jahn Regensburg, auch hier beim HSV gewesen, U21-Europameister. Einer deiner ehemaligen Schützlinge, was macht das mit dir?
Ja, schon viel. Also, wenn man mit einer Frage rechnet und das jetzt so hört, das ist schon was, wo ich sage, also ein gewonnenes Spiel oder eine Parade ist schon das eine, aber das nach so vielen Jahren zu hören, ist schon, das macht wirklich was mit mir und da freue ich mich sehr, sehr darüber. Und so im Nachgang, wenn man das ja jetzt, glaube ich, hört, ist es ja schon so, dass man denkt, ey cool, da hat er zum 1. FCK damals geholt und das hat ja immer schon super funktioniert und Polle ist zweifelsohne ein unfassbar guter Torhüter und das war so ein Selbstläufer, aber es ist genau das, was ich vorhin auch so über meinen eigenen Bruder beschrieben habe. Ich glaube, es ist halt sehr, sehr wichtig, wenn man so eine Laufbahn sieht von Julian, dass man sich halt in den Menschen reinversetzt. Und es gibt viele, viele brutale Talente, aber es geht nicht um Talent, sondern Talent ist am Ende ein Vorsprung, das du hast vielleicht. Aber es geht vielmehr darum, wie kann ich meinen Weg gehen? Und es war schon so, dass wir wahrscheinlich nicht vom ersten Tag an befreundet waren, wie Jule jetzt sagt. Ich habe eine brutale Wertschätzung ihm gegenüber als Menschen und habe natürlich eine maximale Überzeugung, was er als Torhüter einfach, was für ein Talent er hat und was er kann. Aber trotzdem ist es eben wichtig, und das habe ich versucht, relativ früh zu machen, den Menschen Julian Pollersbeck an der Hand zu nehmen und ihm einfach einen Weg aufzuzeigen, mit maximaler Überzeugung. Keiner von uns wusste, wo der hinführt. Aber das war dann schon, da war schon viel Reibung da. Und wenn wir jetzt über eine Anekdote sprechen, dann war es schon mal so, dass wenn Sachen nicht optimal gelaufen sind, dann ist er jetzt auch nicht heimgefahren, hat gesagt, das wäre ein Höser, ein cooler Torwarttrainer und das ist mein bester Freund, sondern da war wahrscheinlich schon ein bisschen Zorn dabei und da gab es schon den einen oder anderen Punkt einfach, der dann so war und den gibt es aber auch tatsächlich bei jedem, wo die Jungs einfach dann ja ein Stück weit auf dich angewiesen sind und da geht es ja nicht darum zu sagen, jetzt machst du besser, keine Ahnung, jetzt veränderst du mal das Detail an deiner Technik und dann bist du ein besserer Torhüter, sondern am Ende geht es um Persönlichkeit und das, glaube ich, hat zwischen uns sehr, sehr gut harmoniert. Aber Julian hatte bei uns in Karlslautern keinen roten Teppich ausgerollt bekommen. Er hat schon gespürt, im Verein ist die Tür nach oben offen, das haben wir ihm auch signalisiert, als er nach Karlslautern gekommen ist. Aber vor dieser Tür stehen halt viele Hürden und über diese Hürden musst du selbst drüber gehen. Und immer wenn wir vielleicht am Punkt waren, wo Julian oder auch andere Spieler gerne gehabt hätten, jetzt räumt mir mal die Hürden aus der Seite, haben wir gesagt, nee, drüber oder eben nicht. Und das hat eben sehr, sehr gut funktioniert, weil in dem Moment, als Julian das dann genauso auch, ich sag gar nicht begriffen hat, aber das als seinen Weg definiert hat, ist er halt durchgestartet. Da ist er halt Vollgas durchgestartet, weil das Talent ist ja da, das Talent hat er ja. Und mir blieb es jetzt nicht so, den Weg danach zu sagen, da war ich dann jetzt nicht mehr im Verein bei ihm tätig, aber man muss schon sagen, auf dem Weg dorthin zum Top-Torhüter zu werden im Profibereich, zum U21-Europameister, das ist er nicht einfach so geworden. Da hat er seine ganze Qualität gezeigt und auf den Platz gebracht und das zeigt mir einfach, wie wichtig es ist, einen Spieler an die Hand zu nehmen als Person. Und das hat eben super geklappt. Das haben und wenn das dann eben so gut klappt, ist es halt umso schöner, weil das ist ja dann auch kein einfacher Weg in dem Moment. Es ist immer einfacher, jemand auf die Schulter zu klopfen und sagen, du bist der Beste. Und wenn einer es schafft, dann sagt man hat es immer gewusst. Wenn es einer nicht schafft, dann sagt man, damit habe ich nichts zu tun. Nee, sondern mit voller Überzeugung jemanden an die Hand zu nehmen, dem den Weg aufzuzeigen, aber auch ihn vielleicht in unangenehme Situationen dann auch zu konfrontieren. Und glaube, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das haben wir damals durchlebt. Und wenn man dann im Nachgang so ein Kompliment bekommt, dann ist es einfach nochmal so eine Bestätigung auch für die Zukunft zu sagen, okay, es ist einfach das Wichtigste, offen und ehrlich zu sein zu allen und immer geradeaus zu sein. Und am Ende bekommst du das dann auch so als Rückmeldung dann auch gedankt. Und man sieht es ja am Juli seinem Karriereweg, der hat bei Top-Vereinen gespielt, an Top-Mannschaften gespielt. Am Ende hat ihm wahrscheinlich dann auch, und wie schon gesagt, da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich dann jetzt nicht aktiv dabei war, natürlich sehr, sehr eng mit ihm im Austausch war, aber, und das brauchen Spieler eben jemand, der sie dann in den Verein auch altersunabhängig ein Stück weit an die Hand nimmt und diese Überzeugung dann auch zu dem Spieler haben. Und mich freut es jetzt einfach, weil da hat er lange drauf gewartet, ich habe auch lange drauf gewartet, dass wir jetzt wieder jedes Wochenende spielen sehen können. Und dann sieht man auf einmal auch, welche Qualität er hat. Ne? Also das ist ja oft so. Also ich bin schon immer von seiner Qualität überzeugt. Und als er jetzt vielleicht auch noch einen längeren Zeitraum nicht spielen durfte, dann war ich es immer noch genauso. Und jetzt sehen es die Leute wieder. Und jetzt auf einmal sagen sie, boah, das ist ja echt, jetzt lange nicht gespielt, lange keine Spielpraxis, aber trotzdem mit diesen Leistungen und so, mit diesen Leistungsspitzen auch im Spiel, das macht er richtig gut. Und das ist ja dann auch schön, wenn du dann eine Persönlichkeit auch über eine längere Delle vielleicht, die ich mal so bei eine längere Delle in seiner Karriere begleiten kannst, da kommen ja dann auch nicht viele Medienberichte und viele Freunde und vielleicht ehemalige Weggefährten, die dann sagen, hey Jule, du bist echt gut und sprechen ihm positiv zu, sondern da kommt natürlich jeder und fragt, ja, warum spielst du nicht und du warst doch damals aber gut und warum stellt er dich nicht auf? Und das sind ja schon in dem Moment, sind das ja schon über einen längeren Zeitraum unangenehme Fragen und das beeindruckt mich schon sehr, muss ich sagen, dass er da nie daran zerbrochen ist, und das ist schon eine charakterliche Stärke, dass er sich da durchgebissen hat über einen längeren Zeitraum. Und eigentlich hat das in dem Moment allen Kritikern in dem Moment auch gezeigt, die vielleicht über einen längeren Zeitraum den Glauben an ihn verloren haben. Und er ist daran nicht zerbrochen, er hat nicht im Fußball aufgehört, er ist nicht rausgegangen und hat gesagt, er soll es vielleicht nicht sein, sondern hat jetzt lange auf seine Chance gewartet, hat sich durch mehrere Rückschläge einfach auch wieder zurückgekämpft. Und das freut mich dann schon, sowas zu beobachten, dass er das dann auch selbst hinbekommt, ohne vielleicht den Torwarttrainer an seiner Seite, der ihn jetzt dann im Verein dann vielleicht so an die Hand nimmt. Und einfach nur eine Bestätigung im Gesamten, nochmal zurückzukommen, dass es eben sehr, sehr wichtig ist, dass wir ja mit unseren Torhütern die nicht als Spieler sehen, sondern mehr als Person sehen.
Hast du zu all deinen ehemaligen Schützlingen noch so einen Austausch und verfolgst du die immer noch sehr detailliert oder lässt es die Zeit gar nicht zu?
Ja, also jetzt nicht so einen detaillierten Austausch. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag mit Polle telefoniere. Wir telefonieren regelmäßig. Wir haben wirklich einen regelmäßigen Austausch und Kontakt, weil es mich einfach interessiert. Aber es ist natürlich, du hast mit allen Kontakt, aber jetzt auch nicht, dass du jetzt jede Woche nur mit jedem irgendwie telefonierst. Aber man verfolgt es brutal nah. Und ja, zu so entscheidenden Punkten kriegst du ja von den meisten dann, eine Nachricht, egal welche Punkte das sind, ob sie sportlich sind oder vielleicht auch familiär sind, da hast du ja immer wieder diese Kontaktpunkte und das versuchen wir schon und mir ist es auch wichtig, wo die Reise aller meiner Schützlinge dann so hingeht.
Gibt es auch einen, der dich total überrascht hat irgendwo mal und dann also wieder aufgetaucht ist oder?
Boah, total überrascht. Überrascht ist wirklich, glaube ich, der falsche Ausdruck, weil am Ende würde das ja gleichbedeutend sein mit, man hätte jemanden den Weg nicht zugetraut. Und es ist vielmehr so interessant zu sehen, dass es halt keinen Weg aus dem Lehrbuch gibt. Also es ist jetzt nicht so, wenn ja die Situation Kaiserslautern ist, wenn wir einen Torhüter rausgebracht haben, durch den Ruf in Deutschland, einfach relativ schnell die Torhüter, dann, die wurden uns abgekauft. Also das hat natürlich einen Vorteil, dass der Nächste direkt wieder da war aus dem Nachwuchs, hat aber den Nachteil, dass du alles, was du dir über Jahre aufgebaut hast, dann auf einmal eben quasi weg war und du es vielleicht nicht im Profibereich dann nochmal 2-3 Jahre weiterentwickeln konntest. Und von daher war es schon interessant zu sehen, Lennart Grill ist damals zu Bayern 04 Leverkusen, Marius Müller ist zu RB Leipzig, Julian ist hier zum HSV gewechselt. Und dann schon zu sehen, wie die Jungs mit so einem Tapetenwechsel dann umgehen. Was passiert im Verein? Wann kommen die zum Spielen? Wie kommen sie zum Spielen? Und die Torwartposition ist eine sehr spezielle Position. Du brauchst eine maximale Geduld, um auf deine Chance zu warten. Du darfst aber dann während dieser Geduld darfst du ja auch nicht in Standby-Modus verfallen, sondern musst halt immer weiter Vollgas geben. Und das war dann schon so zu sehen, das, was bei uns dann quasi diesen Weg reibungslos von Nachwuchs zu Profis war und dann vielleicht der dann so einfach nicht mehr geebnet ist bei anderen Vereinen, was das dann charakterlich mit den Jungs macht und ob dann vielleicht dann mal ein Rückschlag kommt oder ob die dann direkt zum Spielen kommen. Oder ob sie vielleicht eher nochmal den Schritt zurückwählen, um dann wieder Spielpraxis zu bekommen. Das macht das Ganze, glaube ich, aus und das zeigt doch, wie komplex das ganze Torwartspiel ist. Und das betrifft ja nicht nur die Torhüter, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, sondern das sieht man ja anhand sehr, sehr viele Weltklasse-Torhüter, dass manche sogar erst spät zum Spielen gekommen sind, weil vielleicht vorher diese Tür nicht aufging.
Ist dir das zwischenmenschlich manchmal schwer gefallen? So die Schützlinge außer Haus zu lassen, in Anführungsstrichen, und dann ihren Weg zu sehen?
Ja, also man hat schon viele Themen, die will man auf höchstem Niveau dann ausleben und wenn man sie dann aufs höchste Niveau, also in den Profibereich begleiten durfte, dann hätte ich mir manchmal schon so mal gewünscht, jetzt vielleicht noch 1-2 Jahre das Ganze jetzt nochmal auf dem Niveau weiterzubringen, nochmal zu festigen, nochmal zu beobachten, aber das war jetzt auch nicht, das war jetzt trotzdem mehr Freude für die Jungs, dass sie den Weg gegangen sind, dass sie auf sich aufmerksam gemacht haben, dass andere Vereine an ihnen Interesse haben und das ist ja das, was man quasi, wenn man die, wir haben nie Ablöse bezahlt in Kaiserslautern im Nachwuchs, wir haben die Torhüter ablösefrei, also Ausbildung entschädigungsfrei, wir haben die geholt und dann war es schon immer so, dass das ja auch das große Ziel war. Die kommen in den Verein, sie wollen sagen, sie wollen durchstarten, sie wollen Profi werden, ne? Der Klassiker. Und dann schafft man das, dann werden auch andere Vereine auf sich aufmerksam. Also ja, also ich glaube, da gibt es beide Seiten von der Perspektive, aber die Freude hat natürlich überwogen, dass sie im Profibereich sind, dann jetzt vielleicht den nächsten Schritt gehen können. Und ja.
Du bist jetzt im Profibereich und warst es auch schon beim 1. FC Kaiserslautern am Ende dort tätig und dazu hat jetzt auch ein Kollege sozusagen eine Frage.
Hallo Sven, ich habe gehört, du bist beim Podcast zu Gast, heute beim HSV. Dazu möchte ich dich fragen, wie du deine Arbeit einschätzt im Vergleich zu deiner vorigen Tätigkeit. Du hast ja viele Jahre auch Erfahrung sammeln dürfen beim 1. FC Kaiserslautern, hast da in der Ausbildung gewirkt. Und ja, wie unterscheidet sich dein Alltag? Auf was musst du besonderen Wert legen jetzt im Vergleich zur Ausbildung, wenn du mit den Profis arbeitest? Was bedeutet Vorbereitung auf Profifußball im Gegensatz zur Arbeit, zur tagtäglichen Arbeit mit Profis dann tatsächlich? Ja, ich glaube, wenn du diese Erfahrungen teilen kannst mit uns, dann dann ist es sicher für viele Torwarttrainer auch sehr, sehr interessant, da Einblicke zu kriegen. Darüber hinaus möchte ich nicht verpassen, euch alles Gute zu wünschen für die letzten Wochen mit dem HSV, dass es klappt mit dem Aufstieg. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Dazu viel Erfolg und dann hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Würde mich sehr freuen. Mach's ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ja, die wenigsten werden ihn wahrscheinlich erkannt haben. Andreas Kronenberg von Torwarttrainer bei der A-Nationalmannschaft und ja auch ein Wegbegleiter, wie wir gelernt haben.
Mit maximaler Wertschätzung ihm gegenüber. Freut mich wirklich sehr, dass er sich bereit erklärt hat, hier eine Frage zu stellen. Verfolgt seinen Weg schon lange und die Wertschätzung kommt nicht jetzt daher, dass er jetzt quasi bei der deutschen Nationalmannschaft ist, sondern einfach das, was er über lange Jahre in Freiburg aufgebaut hat, mit einer brutalen Demut, mit einem ganz klaren Plan, mit einer Top-Perspektive und genau das, was ich jetzt vorhin beschrieben habe, eben diese Torhüter zu entwickeln, ihnen Selbstvertrauen zu geben, die Person zu sehen, an der Hand zu nehmen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend und das ist mit Sicherheit sein Verdienst und von daher ist es zwangsläufig so, dass, glaube ich, dieser Weg und das ist ja auch schön zu sehen, dann auch belohnt wurde quasi mit dem Schritt in die deutsche Nationalmannschaft, aber sehr, sehr hohe Wertschätzung ihm gegenüber wirklich für den Weg, den er in Freiburg gegangen ist, mit allen Erfolgen, aber vielmehr mit der Rückendeckung aller Torhüter, die Torhüter in Freiburg eben bekommen haben. Und ja, um auf die Frage zurückzukommen, am Ende, glaube ich, ist es der Punkt, ich hatte vorhin von Spaß gesprochen, bei mir kommt der Punkt Überzeugung noch hinzu. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese zwei Punkte eben beibehalten im Profibereich, dass wir da Spaß haben, dass wir eine Überzeugung haben zu der Leidenschaft Torwartspiel und die anderen Themen, die sage ich immer so salopp dahin, die bekommen wir schon hin, die inhaltlichen Themen. Aber das ist mir eben wichtig, dass das von Spielerseite zu sehen ist. Und da ist es mir wichtig, dass wir auf zwischenmenschlicher Ebene, dass die Jungs immer schon das Gespür haben, dass wir im Profibereich sind, ja, unbedingt das Spiel gewinnen wollen und ja, natürlich vor 60.000 Leuten im Stadion ein gutes Spiel machen möchten. Trotzdem ist ja die Frage, das ist ja nur das, was wir wollen, aber wie bekommen wir das auch auf den Platz? Ich glaube, das geht unter der Woche damit einher, dass du natürlich einen klaren Plan hast, klare Prinzipien hast, die haben wir, aber dass du das Ganze halt lebst. Und da gehört dazu, dass du ein gutes Torwart-Team hast, dass jeder seine Rolle kennt, dass du mit diesem Torwart-Team viele Sachen auch außerhalb vom Platz machst. Das bedeutet nicht, dass zwangsläufig immer jeder Torhüter mit dem anderen gut befreundet sein muss, aber es muss schon dieser Spaß, glaube ich, der sollte auch von uns ausgestrahlt werden und diese Überzeugung, was wir von unseren Athleten verlangen. Und das versuche ich dann schon noch mal mehr mit einem größeren Blick darauf im Profibereich einfach zu leben, weil im Jugendbereich ist es schon sehr durchgetaktet. Ne? Die kommen um 16.30 Uhr mit Fahrdienst an, dann gehen die sich umziehen, dann gehen sie zum Physio und dann ist alles so durchgetaktet, was ja auch nicht immer ein Vorteil ist, aber oft eben gar nicht anders möglich ist im Nachwuchs. Aber jetzt im Profibereich hast du halt den ganzen Tag zur Verfügung. Und da ist mir schon wichtig, dass die Jungs nicht nur zum Trainieren hierher kommen und dann wieder heimfahren, sondern dass wir eben viele Aspekte dann auch einfach immer wieder ja, leben. Ob das dann so eine gemeinsame Stabi-Einheit vom Frühstück ist, ob das Videoanalysen sind, die wir einfach zusammen machen, oder auch mal extern. Wir versuchen auch so zwei Charity-Themen immer wieder für uns in Anspruch zu nehmen, die wir als Torwart-Team begleiten, extern vom HSV. Da sind wir dann auch wieder am 1. Mai. Und ich glaube, das ist eben sehr, sehr wichtig, dass dieses Gespür im Profibereich nicht verloren geht durch die ganzen anderen Rahmenbedingungen, die dir vorherrschen, sondern dass du bodenständig bleibst, demütig bleibst, dass du einfach Spaß daran hast, eine riesen Wertschätzung hast, was du hier überhaupt machen darfst und ja, deine Meinung am Ende vom Tag auch nicht wichtiger nimmst, als sie ist und halt immer wieder im Austausch bist. Und wenn diese ganzen Facetten und Faktoren dann zusammentreffen, dann hast du ein gutes Miteinander und am Ende hast du dann auch die Person hinter dem Torhüter, die dann auch Bock drauf hat, vor 60.000 das auf den Platz zu bringen. Und das ist mir dann schon wichtig, dass es dann schon ein Unterschied zum Jugendbereich, weil du einfach viel mehr Zeit hast und nochmal eine speziellere Situation hast als im Jugendbereich bezüglich des Torwartteams, weil halt immer nur einer spielen kann, ne?
Du hast gerade gesagt, Begeisterung und Bock auf vor 60.000 zu spielen. Welchen Anteil nimmt denn das Mentale dann noch ein? Weil das ist ja das Besondere, weil am Ende halten können wahrscheinlich viele, haben ein Riesentalent, aber das kommt halt dann ganz oben vor 60.000 noch dazu.
Ja, also für mich macht das Mentale den größten Unterschied. Ob im Jugendbereich, wenn du deinem Ziel nachgehst, Profi zu werden, oder im Profibereich dann auch zu performen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir, wenn es ums Mentale geht und wenn wir dann hören 60.000 und Spiel, dass wir halt nicht von Einzelaktionen sprechen, weil wenn wir von Einzelaktionen sprechen, kann immer alles passieren. Das ist der Fußball und das macht den Fußball so interessant und deswegen kommen eben zu der Sportart auch mehr Personen und sind begeistert für diese Sportart als vielleicht zu anderen, wo es mehr vorhersehbar ist. So. Und gibt ja nicht viele Sportarten, wo vielleicht der Drittligist dann auch einen Erstligisten schlagen kann. So. Und deswegen, es gibt Unwägbarkeiten im Fußball, es gibt gerade im Torwartspiel Situationen, die du nicht planen kannst, nicht vorhersehen kannst und die in beide Richtungen ausschlagen. Die können bitter sein, die können aber auch manchmal maximal cool sein, wenn er halt an Innenflossen fliegt und dir dann in die Hände. Ne? Also das ist so, das musst du ein Stück weit natürlich akzeptieren, aber das ist ja dann auch Teil unserer und meiner Aufgabe, einfach diese Situation dann auch zu bewerten. Und zwar nicht nach den Einzelaktionen zu bewerten, sondern nach Muster zu bewerten über einen längeren Zeitraum und das den Torhütern wieder zu spiegeln. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für die Torhüter, dass wenn die diese Sachen wieder gespiegelt bekommen und immer wieder dann aufgezeigt bekommen, dass sie auf einem guten Weg sind. Und dann geht es halt nicht mehr um irgendeine Einzelaktion, die vielleicht in dem Moment dem Zuschauer im Kopf hängen bleibt, ja. Aber das ist nicht die Aktion, die dem Torhüter am Ende vom Tag Selbstvertrauen gibt. Sondern es ist immer eine gewisse Phase, über die wir sprechen. Und die gibt dir Selbstvertrauen. Und wenn eine Phase vielleicht mal nicht gut ist, und dann sind wir natürlich gefragt, was können wir verändern, um die Phase wieder positiver zu gestalten. Aber meine Erfahrung ist, wenn du so arbeitest, dass du grundsätzlich positive Phasen haben wirst, weil die Jungs davon überzeugt sind, was sie machen, und wenn du überzeugt bist von dem, was du machst, dann wird es automatisch gut werden, dann wird es automatisch positiv werden und so gehen wir die ganze, ja, nicht nur Analyse, sondern die ganze Bewertung und die ganze die ganze Woche auch immer wieder an. Und das ist, glaube ich, so der entscheidende Faktor bezüglich der Perspektive.
Wie sehr stört dich als totaler Fachexperte auf dem Gebiet, dass diese Einzelaktion dann trotzdem im Außen oft hängen bleibt? Also sei es jetzt bei den Zuschauern, aber auch in der äußeren Betrachtung, Medien, gerade im Torwartspiel bei so einer signifikanten Position, wo jeder Fehler dann auch direkt ein Patzer ist und hängen bleiben kann.
Ja, also man würde sich schon manchmal gerne wünschen, also der Fußball ist so groß, so viele Menschen interessieren sich im Fußball und so viele Menschen dürfen im Bereich Fußball arbeiten. Ich würde mir schon in meinem Bereich oder im Bereich des Torwartspiels schon gerne wünschen, dass mehr Experten herangezogen werden, einfach. Ja, glaube, es gibt viele Torwarttrainer-Kollegen von mir, die brennen für das Torwartspiel und die wollen lieber mehr als weniger machen und die sind mit Sicherheit bereit, auch einfach offen zu sein und Situationen auch mal zu erklären oder auch einfach transparent auch mal aufs Torwartspiel hinzuweisen. Und das ist schon ein Punkt, den ich mir schon ein Stück weit mehr wünschen würde im Fußball, weil ich glaube, umso mehr, umso transparenter und umso mehr offen du das nach außen trägst und das nach außen getragen werden kann, umso mehr Verständnis entwickelt sich ja. Das ist ja im Trainerteam das Gleiche und das ist nach außen auch nichts anderes. Und deswegen bin ich auch immer ein Freund davon, offen Inhalte zu präsentieren. Ich habe keine Angst dafür, dass irgendjemand Copy and Paste macht, darum geht es nicht, aber einfach offen Inhalte zu transportieren, weil ich glaube, dass das einfach im Torwartbereich mehr Verständnis weckt für die ein oder andere Situation, die du anspielst. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite macht das ja dann auch den Fußball aus, spektakuläre Situationen. Also, und dann ist vielleicht auch mal eine Situation dabei, die vielleicht auf der einen Seite nicht schön ist für uns, wo die Bewertung vielleicht mal ein bisschen falsch ist, aber das betrifft ja nicht nur uns, das ist ja grundsätzlich so im Fußball. Und von daher ist das jetzt auch nicht so, dass uns das jetzt im Alltag mitnimmt oder aufregt. Vielmehr ist es dann, glaube ich, wichtig, dass wir in dem Moment genau den Part übernehmen und genau dann unseren Spielern gegenüber, den Torhütern gegenüber ganz sachlich die Situation aufarbeiten, damit die dann auch genau mit dem Gefühl auch nach Hause fahren können und nicht, wie es vielleicht in dem Moment empfunden wurde, auf dem Platz oder auch von außen empfunden wurde.
Wir hören jetzt nochmal jemanden, der auch seine Ideen gerne teilt.
Moin Sven, hier ist Ronny aus Wolfsburg. Ich grüße dich. Ich habe gehört, du bist heute beim HSV-Podcast und ja, da wünsche ich dir erstmal viel, viel Spaß. Genießt es. Mir macht sowas auch Spaß, einfach mal über Sachen, gerade was das Torwartspiel betrifft, zu sprechen. Und ja, dann habe ich eine kleine Geschichte. Vielleicht kannst du was erzählen den Hörerinnen und Hörern über unseren ersten gemeinsamen Lehrgang, den wir erleben konnten in Kaiserau, der noch ein bisschen wild war. DFB-Leistungskurs hieß das damals noch. Und oder du erzählst den kleinen Schwank, der, glaube ich, immer für uns in Erinnerung bleiben wird, das Telefonat, als du im Urlaub warst, glaube ich, mit deiner Familie in der Nähe von Regensburg und ich gerade mit einer ganz verrückten Idee für dich völlig neu mit Regensburg auf dich drauf zukam, mit einer Bitte, sag mir einfach, was ich tun soll. Genau, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern und ja, dann viel, viel Spaß für den Abend und bis später. Ciao.
Ja, erstmal schön zu hören. Ronny, auch ein Torwarttrainer-Kollege, mit dem ich von Beginn an eigentlich, kann man das fast sagen, Kontakt hatte und auch für mich immer ein Top-Gesprächspartner ist. Man muss sagen, inhaltlich, aber auch von der persönlichen Art und ihm ja auch eine brutal hohe Wertschätzung entgegenbringe. Und deswegen freut es mich, dass ihr auch auf ihn gestoßen seid bei der Fragestellung. Also echt cool. Ja, war mega lustig. Also war echt mega lustig damals, die Anekdote. Und zwar, ich hatte einen Familienurlaub geplant und wir wussten noch nicht genau, wo wir hinfahren sollen. Und dann, das wollten wir kurzfristig entscheiden. Und eine Woche, bevor wir in Urlaub gefahren sind, hat mich eine Berateragentur kontaktiert, hat gesagt, hier, wir brauchen für einen Torhüter, brauchen wir einen Torwarttrainer. Und das wäre in Straubing, in der Nähe von Regensburg. Und dann sage ich, boah, das ist die einzige Woche im Ganzen jetzt in der Pause. Und die habe ich echt meiner Family versprochen. Aber ich habe vielleicht den Gedankengang zu sagen, okay, wenn wir alle dorthin können, dann kann ich ja jeden Tag mal so 3-4 Stunden der Zeit mir nehmen, kann dann den Torhüter trainieren und kann den restlichen Tag dann noch Urlaub machen. Die fanden das klasse, meine Family unterstützt das sowieso komplett. Und dann sind wir eben nach Straubing gereist haben dort unseren Sommerurlaub bzw. dieses Trainingscamp verbracht. Und auf dem Weg dorthin hast du ja auch ein bisschen Zeit zum Telefonieren. Und Ronny hat sich damals verändert und war gerade mit Regensburg in Kontakt und war gerade, die wollten ihn als Torwarttrainer haben und war mit denen am Verhandeln und was eine Verhandlung eben so mit sich bringt. Du weißt halt nie, mit wem haben die noch Kontakt und wer ist da vielleicht noch als Torwarttrainer im Gespräch. Und dann hatte ich eben eine lange Autofahrt vor mir nach Straubing, quasi an Regensburg vorbei und dachte so, okay, jetzt rufe ich mal Ronny wieder an, mit dem telefoniere ich ja sowieso. Und ich frage ihn nun, was machst du so? Und er so, ach, ich weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hat, das und das. Und er dann mit der Frage, ja, und du? Und da sage ich, du, ich fahre gerade nach Regensburg. Und und damit war für ihn klar, der Sven ruft mich an. Und wenn der mich anruft, will der bestimmt irgendwas vom Torwartspiel. Und wenn der nach Regensburg fährt und ruft mich an und will was von Regensburg. Und dann war natürlich, sagt er, nein, das ist nicht dein Ernst. Sag ich, wie, das ist nicht dein Ernst? Klar, ich war nach Regensburg, warum? Und dann haben wir es aber aufgelöst und war echt lustig, weil sich das genau zu dem Zeitpunkt damals überschnitten hatte. Und viele, viele angenehme Austausch und Gespräche hatte ich schon mit Ronny hat da auch immer eine gute Perspektive aufs Torwartspiel.
Ja, Ronny Zeiss, mittlerweile nicht mehr in Regensburg, sondern Torwartkoordinator beim VfL Wolfsburg. Du hast da schon im Verlauf unseres jetzt schon sehr langen Gesprächs schon mal angedeutet, dass ihr einen sehr guten Austausch unter den Torwartkollegen habt. Ist das so, dass man sich da eher als Kollegen denn als Konkurrenten versteht?
Ja, also ich sag's mal so, ich glaube schon, dass es bei den Mehrzahl der Torwarttrainer so ist und man begegnet ja dann auch oft auf, ob das auf Lehrgängen ist, ob es Sichtungsmaßnahmen ist, auch oft auch den gleichen Personen und denen, mit denen man sich dann so austauscht, die man dann immer wieder sieht, da ist es auf jeden Fall so und davon lebt das Torwartspiel auch, um ehrlich zu sein, weil wir haben jetzt letztens auch wieder eine Tagung hier mit den Torwarttrainern von 1. und 2. Liga, alle aus dem Norden, wir waren so roundabout 25 Torwarttrainer, auch vom DFB dann quasi ein Stück weit mitveranstaltet. Und wenn man dann halt so in Ruhe zusammensitzt und kommt so von seinem eigenen Vereinskosmos dann mal ganz kurz raus, dann entwickelt man natürlich die besten Ideen, weil über den Austausch, wie vorhin gesagt, du wirst nicht dümmer, ganz im Gegenteil, du wirst automatisch besser werden und alles, was in mir steckt und alles, was ich denke und was ich lebe jeden Tag auf dem Platz, mit dem bin ich ja nicht auf die Welt gekommen. Also das musste ja natürlich irgendwo immer mit offenen Augen und offenen Ohren durch die Welt laufen und über genau diesen Austausch dann eben versuchen dann auch dich weiterzuentwickeln. Und so denkt nicht nur ich, sondern so denkt grundsätzlich so die Torwarttrainer-Community und das macht auch echt Spaß. Also die ganzen Kollegen und die jetzt hier schon Teil des Podcasts waren, die sowieso, aber auch noch viele andere, da nimmt sich keiner wichtiger. Da ist keiner dabei, der sagt, ja, so wie ich das mache, das ist perfekt. Und das andere, da habe ich keine Akzeptanz dafür, sondern ganz im Gegenteil, jeder ist offen dafür, das ist ein Austausch und jeder hat seine Argumente für seine Bereiche oder für seine Arbeit. Trotzdem gibt es natürlich auch enorm viel Überschneidung. Ja. Und das hat ja der DFB am Ende jetzt auch die letzten Jahre auf die Beine gestellt. Das gab es ja früher auch nicht. Es gibt eine einheitliche Philosophie. Es gibt Leitplanken, die sind vereinsunabhängig einfach gleich. Und das hilft uns schon auch weiter, um eine Sprache zu sprechen. Und das ist für die nationale Torwartförderung schon ein elementarer Baustein, einfach mit annehmen, mit Max Ziegler und so weiter, was da mit Klaus Tomforde, was da auf die Beine gestellt wurde, weil es ist schon wichtig, dass wir im Torwartspiel auch klare Leitplanken haben, einheitliche Prinzipien haben. Die dürfen natürlich nicht zu sehr im Detail durchdefiniert sein, weil die Freiheit brauchen die Vereine, aber trotzdem ist es schon auch wichtig, wenn ein Torhüter vielleicht mal einen Verein wechselt, dass dann auch nicht alles über den Haufen geworfen wird. Und das haben wir schon jetzt, das muss man schon sagen, das ist auf einem sehr, sehr guten Weg gebracht worden und das hilft allen schon sehr weiter und vorrangig natürlich den Torhütern, für die das dann am Ende auch da ist und wichtig ist.
Ein Wechsel stand auch für dich dann an, nach 12 Jahren erster FC Kaiserslautern im Sommer 2021. Wir wollen abschließend noch ein bisschen über den HSV sprechen. Ja, wie kam das, dass du von der Pfalz dann im hohen Norden gelandet bist?
Ja, also mir ist erstmal wichtig, man weiß ja nie, wie es kommt, aber mir ist erstmal wichtig, dass ich nicht zu viele Vereine in meiner Historie habe, weil es mir enorm wichtig ist, dass man etwas mit Kontinuität lebt und erfüllt. Und ich glaube auch, dass es auch so ein Mittel zum Erfolg, dass man eben viel Kontinuität hat. Und das möchte ich halt auch für den Torwartbereich leben. Und deswegen waren so die Jahre in Kaiserslautern. Und ich war mega happy, im Nachwuchsleistungszentrum zu arbeiten mit der engen Verknüpfung zur Profiabteilung. Und alle Anfragen, die dann damals vielleicht von extern gekommen sind im Profibereich, das war nie ein Thema für mich, weil mir es wichtig war, wenn ich einen Spieler in den Verein hole und untermauere das Ganze mit einer perspektivischen Entwicklung, mit einer Ausbildung, mit einer Rückendeckung, mit dem, was wir vorhin besprochen haben, einfach die Torhüter an der Hand zu nehmen und sie zu begleiten, damit sie ihre Ziele erreichen, dann wäre es einfach falsch, wenn ich dann beim nächstbesten Angebot einfach den Verein verlasse. Und das war mir eben über den ganz langen Zeitraum in Kaiserslautern brutal wichtig und bin da nicht beim nächstbesten Angebot irgendwie dann da weggerannt. Zudem habe ich mich brutal wohlgefühlt in meiner Rolle im Verein. Trotzdem muss man dann auch irgendwann sagen, und das kam relativ knapp, dann nach den 12 Jahren, also knapp vor der Sommerpause, kam irgendwann ein Gefühl für mich auf, wo ich gesagt habe, ich brauche einen Tapetenwechsel. Es war so, dass in der Zeit, wir haben dann auch in dem einen Jahr gegen den Drittliga-Abstieg gekämpft und das war jetzt auch nicht dann alles rosa-rot und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann habe ich schon für mich definiert, definitiv nicht mit Kaiserslautern abzusteigen, sondern unbedingt die Klasse zu halten, was keine einfache Situation war. Das haben wir dann auch geschafft und nach dem Jahr habe ich gesagt, okay, ich glaube, für meine persönliche Entwicklung ist es einfach so, dass ich jetzt auch mal einen Tapetenwechsel brauche, den ich die ganzen Jahre vorher, über den ich gar nicht nachgedacht habe oder den auch grundsätzlich einfach abgelehnt habe. Und mit der Entscheidung, wie es eben manchmal so im Leben ist, kam kurz danach, nachdem ich das mit meiner Familie besprochen habe, kam kurz danach der Anruf aus Hamburg, ob ich mir das vorstellen könnte. Und das war, das war natürlich unfassbar, dass nach dieser Entscheidung dann dieser Anruf kam, ich offen war und sich das dann auch relativ schnell ergeben hatte. Dann bin die darauffolgende Woche schon nach Hamburg gefahren. Ich hatte noch einen langfristigen Vertrag in Kaiserslautern, den galt es natürlich dann auch aufzulösen. Aber da muss ich eben sagen, dass ich einen sehr guten Kontakt und auch bis heute noch eine sehr hohe Wertschätzung von den sportlich Verantwortlichen habe. Und dass man da dann auch relativ einfach und sinnvoll auch eine Einigung gefunden hat und mir da keine Steine in den Weg gelegt wurden. Und ich glaube, das kommt dann auch ein Stück weit daher, dass eben in den 12 Jahren vorher nicht alles verkehrt gemacht wurde und dass das halt immer ein offener und ehrlicher Austausch war. Und ich auch ganz klar dann auch nahegelegt habe, dass jetzt genau ein Punkt ist für mich, wo ich den Weg gern gehen würde. Meine Tochter damals, sie wurde gerade in die erste Klasse eingeschult, damals noch mit Corona, das war ein bisschen glücklich, weil dann dieses Klassengefüge nicht dieses übliche Klassengefüge war und sich nicht so diese Freundschaft in der Klasse aufbauen konnte. Und das hat es uns dann natürlich auch noch ein bisschen familiär, noch ein bisschen einfacher gemacht, zu sagen, okay, wir gehen einen Schritt nach Hamburg. Dass die Familie nicht mitgeht, dass ich das alleine mache, das war für mich nie eine Option, weil ich habe jetzt keine 5-Tage-Woche und habe dann 2 Tage frei und dann fahre ich mal nach Hause, sondern an freien Tagen ist immer irgendwas, dann spiele die U21 oder die U19, U17, willst da mal ein Spiel schauen Und dann war für mich ganz klar, ich will jetzt nicht 5 Tage, 6 Tage arbeiten und die restlichen paar Stunden im Auto verbringen, um dann vielleicht nur einen Tag die Familie zu sehen. Also das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass ich da nicht nur eine Unterstützung familiärerseits habe, sondern dass wir uns eben regelmäßig sehen. Ne? Und das war dementsprechend ja nur gegeben, wenn die ganze Familie das Ganze mitträgt. Wir sind dann auch zusammen nach Hamburg gefahren, hatten hier das erste Gespräch und die Euphorie HSV war beim Anruf schon maximal natürlich. Aber so die Hoffnung im Hinterkopf ist schon so, okay, man bekommt eine Anfrage und man weiß ja nicht, wer noch alles eine Anfrage bekommt. Und es ist auch schon so, um ganz offen zu sprechen, wenn ich nach 12 Jahren, was alles eingespielt war im Torwartbereich in Kaiserslautern, den Verein verlasse, dann verlasse ich den nicht einfach nur so, um irgendwo anders ein paar Bälle draufschießen zu dürfen, sondern dann verlasse ich den aus voller Überzeugung. Und das kann ich aber nur machen, wenn die sportlich Verantwortlichen diesen Weg, Sven Höh, Ansicht, Perspektive, Torwartspiel, Struktur, Torwartspiel im ganzen Verein, wo viele Details eine Rolle spielen. Ich würde ganz gern so oft als möglich mit 2 Torwarttrainern arbeiten. Ich will eine enge Verknüpfung zur Jugend. Wir wollen langfristig, wollen wir Torwartschmiede sein. Alles, was vielleicht ein Stück weit brach liegt. Die Situation damals, die war ja nicht ganz einfach. Sven Ulreich hat den Verein verlassen. Ferro hat ein Jahr auf der Bank gesessen. Es kommt ein neuer Trainer, es ist ein Umbruch. Ansonsten hast du nur Tom Mickel, der noch dabei ist und über den alle sagen, es ist ein super Typ, aber das hoffe ich, dass alle ein super Typ ist, aber ich wollte natürlich auch sehen, dass es ein guter Torhüter ist und diese ganzen Themen, die dann auf dich zukommen, wo vielleicht der ganze Torwartbereich in erster Linie so Verknüpfung, Nachwuchs vielleicht ein bisschen brach liegt, dann auch mit voller Überzeugung dann auch angehen kann, mit voller Rückendeckung der sportlichen Verantwortlichen und dann auch Vollgas geben kann und nicht eben nur bei den Profis zu sagen, ich schieße da ein paar Bälle drauf. Und das wusste ich ja noch gar nicht, als ich nach Hamburg gefahren bin, wie der Verein darauf reagiert. Weil es hätte ja auch sein können, dass jemand da sitzt und sagt, ja, pass auf, also wir sehen dich jetzt, also im Campus sehen wir dich nicht, aber gibt es ja auch genug Beispiele, wir sehen dich jetzt bei den Profis und da wollen wir, dass du eine gute Performance rausholst, aber mehr auch nicht. Und das hat sich dann eben in dem Gespräch zu 100% gedeckt. Also ich habe mit komplett offenem Visier habe ich meine Idee vom Torwartspiel vorgestellt, das, was ich gerne angehen möchte, was ich gerne umsetzen möchte, für was ich stehe, für was ich stehen möchte. Und das war dann zum damaligen Zeitpunkt schon so, dass da nicht nur eine Offenheit war, sondern es war einfach so, dass brutal viele Parallelen einfach gegeben waren, dass der Verein genau das auch wollte eben und dass die keinen Trainer, Torwarttrainer in dem Fall wollten, sondern die wollten einen Vereinstorwarttrainer, um genau diese Sachen aufzubauen. Und dann bin ich damals schon aus dem Gespräch raus und habe gesagt, boah, also nicht nur der HSV als Verein mit der Größe und mit diesem Umfeld ist interessant, sondern genau das, für was ich stehen möchte, da haben wir eine gute Basis, genau das auszuleben und genau das zu beginnen. Aber wir wussten auch damals, wenn wir das anfangen, innerhalb von einem Jahr ist das Thema nicht durch. Also, dass das ein langfristiger Prozess wird, der auch nicht einfach ist und dass da vielleicht oder wahrscheinlich auch viele Sachen geschehen müssen, die vielleicht erstmal nach außen hin nicht offensichtlich sind, aber von denen der Verein einfach lange profitiert und was uns einfach die Möglichkeit gibt, den Torwartbereich perspektivisch und nachhaltig auf ein richtig gutes, nicht nur auf ein richtig gutes Fundament zu stellen, sondern davon dann auch da mit diesem Fundament auch die nächsten Schritte machen zu können. Das war dann schon für mich so, dass ich aus dem Gespräch raus bin und habe zu meiner Frau gesagt, jetzt kann ich mir das vorstellen. Und sie so, wie meinst du das? Und dann habe ich gesagt, ja, genau das war genau den Prozess, den ich eben beschrieben habe, haben wir dann auch nochmal besprochen. Und dann war es schon so, dass ich ins Hotel gefahren bin und habe gesagt, naja, jetzt bin ich mal auf die Rückmeldung gespannt. Und dann sind wir noch eine Runde durch die Innenstadt von Hamburg gelaufen und haben irgendwo einen Kaffee getrunken, dann nehme ich das Handy in die Hand und dann liest man in den Hamburger Medien einen anderen Namen, der jetzt Torwarttrainer beim HSV wird. Da dachte ich mir, na gut, jetzt das war in dem Moment schon brutal enttäuschend, weil genau in dem Moment, als du dann anfängst, Hoffnung zu machen, wo du sagst, boah, das ist aber jetzt wirklich die genau das, für was du stehen willst, genau das, über das haben wir jetzt gerade 2-3 Stunden gesprochen Und jetzt eine Stunde nach dem Gespräch in den Hamburger Medien zu lesen, dass jemand anderes Torwarttrainer wäre, da habe ich gedacht, na gut, dann hätten wir uns aber die Benzinkosten auch sparen können, ne, von Kaiserslautern. Und dann haben wir die Nacht noch hier verbracht und sind nächsten Tag im Auto heimgefahren und dann kam der Anruf damals, dass sie das Gespräch genauso gut fanden und dass sie es ganz gerne mit mir angehen möchten. Und ich war aufgrund der Situation am Vortag, als ich das gelesen habe in den Hamburger Medien, die Berichterstattung war dann von dem Medium nicht optimal, sagen wir es mal so, war ich schon sehr ernüchternd und war ja relativ emotionslos am Telefon, sodass meine Frau auch erst dachte, ich kriege eine Absage, weil ich mit wenig Emotionen geantwortet habe und habe dann aufgelegt und sie so, und haben sie abgesagt? Ich so, nee, sie haben zugesagt und es war dann so, wie, warum bist du dann so ruhig und so? Habe also in dem Moment wirklich nicht mit gerechnet und war dann am Ende natürlich ganz lustig, dass es so gelaufen ist. Aber für mich war das, um auf die Frage zurückzukommen, dann auch so der entscheidende Punkt damals, dass die inhaltliche Basis gegeben ist, um diesen Schritt auch wirklich zu machen und dann um das Thema dann der Vertragsauflösung Kaiserslautern auch wirklich anzugehen und mit voller Überzeugung zu machen. Und du weißt im Fußball nie, wie was verläuft, aber genau weil du es eben nicht weißt, musst du es halt mit voller Überzeugung machen. Und wenn du das halt nicht mit voller Überzeugung machst, glaube ich, hast du keine Chance. Und bis heute ist es so, dass wir maximal glücklich sind, privat wie auch beruflich, einfach mit dieser Entscheidung. Weil wenn ich jetzt alles sehe, was ich hier erleben durfte, was wir voranbringen konnten und was wir jetzt nicht nur im Torwartbereich natürlich, aber ich spreche jetzt mal nur für den Torwartbereich, was wir im Torwartbereich jetzt uns die letzten Jahre aufbauen konnten schon, dann gibt es halt eine mega Energie, um jetzt genau den Weg Vollgas weiterzugehen, weil es ist schon so, dass diese Verknüpfung im Torwartbereich strukturell und inhaltlich wirklich sehr, sehr gut läuft und uns die Möglichkeit gibt, mit unseren ganzen jungen Nachwuchstalenten plus natürlich mit unserem Torwartteam bei den Profis echt in eine sehr gute Zukunft zu blicken, um es mal vorsichtig zu sagen.
Es war das Ziel sehr langfristig auch ausgelegt und das, was dir auch gesagt worden sind. Im Fußball ändern sich ja Verantwortliche auch häufiger mal. Hast du Respekt davor gehabt, wenn du jetzt diesen Schritt gehst, dass sich das vielleicht auch schnell änderst und du vielleicht doch vor anderen mit anderen Bedingungen arbeiten musst?
Ja, also ich glaube, das musst du natürlich im Fußballgeschäft immer mit allen kalkulieren und davor kann sich keiner freisprechen. Aber du hast natürlich trotzdem, das ja verschiedene Punkte in deinem Leben, die du dann quasi schon ein Stück weit beeinflussen kannst. Und jetzt genau damals, als mein Vertrag ausgelaufen ist, letzten Sommer, und da hatte ich jetzt auch ein Thema, das aufgekommen ist, was man vielleicht erstmal augenscheinlich als brutal interessant betrachten könnte. Und dann geht es ja schon für dich darum, auch wieder am Punkt zu sein, zu sagen, ja, ist im Moment voll cool, ist vielleicht auch das, was du jetzt vielleicht 2 Jahre in der Relegation nicht geschafft hast, in die erste Liga zu kommen, kannst du dann vielleicht mit einer Unterschrift hinbekommen. Ja, ist so. Aber du hast es dir zum einen nicht selbst erarbeitet, was ein großes Ziel ist. Und zum anderen ist es eben auch so, dass du dann nicht mehr der bist, der schon seit Jahren Kontinuität predigst, weil dann lebst du sie halt selbst nicht. Und das war schon so ein Punkt, wo ich sage, das war mir dann schon in dem Moment sehr, sehr wichtig, dafür zu stehen und das auch zu leben. Und ich glaube, wenn du dann auch im Verein dann einen Wechsel hast bei den sportlich Verantwortlichen, ist das ja genau der gleiche Punkt, an dem du dann auch wieder ankommst, zu sagen, für diesen Punkt stehst du und bist dann auch wieder an dem Punkt, die Leute eben mitzunehmen. Also ob das ein Trainerwechsel ist, ob das ein Wechsel ist beim Sportdirektor und beim Vorstand, aber auch auf anderen Ebenen. Ne? Also das hast du ja im Nachwuchsleistungszentrum mit unserem Torwartspiel auch regelmäßig. Ob es die sportlich Verantwortlichen im Leistungszentrum sind, ob das die Trainer sind, die in den U-Mannschaften wechseln. Am Ende geht es darum, nicht zu sagen, es war schon immer so und wir machen es einfach weiter so und nehmen keinen mit, sondern auf
auf dem Weg der direkten Kommunikation immer wieder die Köpfe zusammenzustrecken, offen und transparent zu sein. Und bisher habe ich die Erfahrung gemacht und das zwangsläufig, das muss ich wirklich sagen, war das mit allen Cheftrainern oder mit sportlichen Verantwortlichen so, dass wenn die Leute das Gespür haben, dass du dafür brennst, dass du eine Idee hast und dass die Idee sinnvoll ist, also dass kein Gehirngespinst ist und man irgendwas Wildes macht und keine Argumente am Ende vom Tag dafür hat, sondern die Leute das Gespür haben, dass du jeden Stein schon viermal rumgedreht hast und auch gerne noch ein fünftes Mal rumdrehst und auch trotzdem auch offen bist für andere Themen, dann bin ich ja überzeugt, dass du mit allen eine Basis findest.
Du hast über 4 Jahre hier jetzt richtig was aufgebaut. Ich will noch einmal gerne auf den Startpunkt kommen, nämlich die erste Saison war unter Cheftrainer Tim Walter und dann auch noch 2 weitere, der ja für einen total anderen Spielstil steht, wo auch der Torwart eingebunden ist und eine besondere Rolle einnimmt. Wie hast du das damals wahrgenommen?
Ich finde halt, im Fußball, es gibt kein richtiger, kein falsch. Und Tim ist halt jemand, der eine brutale Spielidee hat und zu dieser, also brutal im positiven Sinne gemeint, und von dieser Spielidee maximal überzeugt ist. Und für Tim ist es eben wichtig, dass, und das betrifft ja dann auch wieder jeden Cheftrainer, dass die Leute im Trainerteam diese Idee zu 100% mittragen. Und natürlich wir dann auch der Part sind, die dann vielleicht auch mal den Finger in die Wunde legen müssen. Und das macht ein Trainerteam aus und über gewisse Themen dann auch diskutieren oder die besprechen müssen. Aber am Ende vom Tag, wenn wir in die Mannschaftskabine gehen und wir haben einen Plan mit der Mannschaft und da gehört der Torhüter zu 100% dazu und ist gerade jetzt auch bei Tim ein ganz entscheidender Faktor, ist es natürlich wichtig, dass wir alle zusammen einen Plan besprochen haben, zu dem wir 100% dahinter stehen. Und das war rückblickend eine brutal intensive, aber eine maximal coole Zeit mit dem E-Pünktlichen, was uns am Schluss eben gefehlt hat. So. Und trotzdem ist es dann eben so, und da können wir gerne über die ganzen Details sprechen, die die Zuhörer genauso gut kennen wie wir mit Sandhausen etc. pp. Wollen wir aber gar nicht, sondern am Ende ist das eine dann vielleicht das Ergebnis und das andere aber den Prozess. Und da muss ich sagen, die Zeit, das war eine Top-Zeit, die auch mir persönlich in meiner Entwicklung enorm viel gegeben hat. Und ich habe so viel gelernt in dieser Zeit und davon, glaube ich, hat sich meine Perspektive auf viele Themen im Offensivspiel, im Fußball dann, gerade was die Torhüter betrifft, auch nochmal deutlich verändert und ich profitiere da heute noch davon, beziehungsweise kann viele Sachen weitergeben.
Ja, schön, dass du so viel mitnehmen konntest daraus und einer, deshalb habe ich den Schwenk nochmal gemacht aus dem Trainerteam, der meldet sich jetzt nämlich auch nochmal, der auch diese Überzeugung geteilt hat.
Moin Svenny, hier ist Jule Hübner. Ich bin mir sicher, du hast viel Spaß beim HSV-Podcast und freue mich sehr, dass ich dir auch 2 Fragen stellen darf. Zum einen kannst du mal allen erzählen, wie es war, als wir uns so richtig kennengelernt haben und was das mit der Kehrmaschine zu tun hat. Und zum anderen könntest du vielleicht mal die Welt aufklären, warum ausgerechnet Ibiza die große Liebe von Sven Höh ist. Ganz, ganz liebe Grüße. Wir hören uns. Ciao, ciao.
Ja, Julian Hübner, damals Assistenztrainer,
den ich auch sehr persönlich in mein Herz geschlossen habe. Und der ja auch noch heute, glaube ich, kein HSV-Spiel verpasst und uns bei jedem Spiel begleitet und nur das Beste wünscht.
Ja, ja. Vor kurzem, vor einer Woche noch hier war sogar.
Genau,
ja,
genau.
Hier beim Training gewesen.
Regelmäßig hier und ja, drückt brutal die Daumen und liebt Hamburg, liebt den HSV und dementsprechend zeigt das ja auch so im Nachgang, dass man nicht vielleicht irgendwo im schlechten Auseinandergegangen ist, sondern es einfach eine überragende Zeit hier war. Ja, bei Jule war es ein maximaler Zufall, dass wir zusammen hier gelandet sind. Er kennt ja Tim Walter noch ein bisschen oder schon deutlich länger als ich und ist dann quasi über den Kontakt von Tim nach Hamburg gekommen. Wie wir es vorhin gehört haben, war das bei mir ein bisschen anderer Weg. Und ich hatte Julian hatte ich das erste Mal auf der Trainer-A-Lizenz bei dem Lehrgang kennengelernt quasi. Und ich hatte damals ja, wir haben ein bisschen ländlich von Kaiserslautern gewohnt und das ist dann auch schon ein bisschen höher gewesen und dann hatten wir halt regelmäßig Schnee, außer so eine Schwachstelle, das war, dass es so quer zur Straße gelegen hat. Das heißt, ich habe quasi relativ viel Gehweg und wenn es geschneit hat, dann musste ich morgen schon sehr, sehr viel Schnee wegmachen und dann hatte ich irgendwann für mich den Entschluss gefasst, dass ich mir eine Kehrmaschine kaufe, denn die hatte mein Nachbar und die fand ich immer so beeindruckend. Und zufälligerweise war in der Nähe von diesem Brenner A-Lizenz-Lehrgang wurde eine bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Und das Ding ist ja aber maximal schwer. Und das heißt, ich habe noch irgendjemanden gebraucht, der mit mir dorthin fahren, weil ich mich von Anfang an mit Jule gut verstanden habe. Ich sagte, Jule, ich weiß, die anderen trinken heute Abend vielleicht noch ein Kaltgetränk, aber wärst du vielleicht bereit, mir was einladen zu helfen? Und er so, ja klar, wie Jule halt ist, natürlich immer hilfsbereit. Und dann sind wir so, keine Ahnung, 20 Minuten von dem Gelände entfernt, sind wir dorthin gefahren. Und dann sagt er immer, was kaufst du eigentlich? Und dann sagt er, eine Kehrmaschine. Sagt er, wie jetzt eine Kehrmaschine? Also er hat mit allem gerechnet, aber damit nicht. Und war echt ganz lustig. Und ich habe jetzt auch wieder gar nicht dran gedacht, aber die Kehrmaschine, die begleitet uns schon über einen gewissen Zeitraum und nimmt jeden Anlass, nimmt er gerne an, um das Thema dann nochmal aufzubringen. Aber war wirklich lustig, ja. Genau. Ja, das andere Thema ist natürlich ein brutal privates Thema. Als unsere erste Tochter auf die Welt gekommen ist und für uns quasi oder für mich auch der Antrag angestanden hat, meine Frau einen Hochzeitsantrag zu machen und ich das ganz gerne im Urlaub gemacht hätte, hatten wir einen Familienurlaub in Griechenland geplant. Und hatten dann aber quasi eine Woche vor Urlaubsbeginn hatten wir einen Anruf vom Hotel bekommen, dass sie mit den Baumaßnahmen, das war ein neues Hotel, die wurden nicht fertig und es wäre halt noch eine riesen Baustelle irgendwie auch direkt neben einem Zimmer, das wir hätten beziehen sollen und das ging natürlich mit dem Nachwuchs dann auch nicht und dann haben wir gesagt, na jetzt haben wir ein Problem, dann haben die gesagt, na gut, wir sind eine Hotelkette, wir haben das gleiche Hotel dann auch auf Ibiza, beziehungsweise die haben noch ein paar andere Standorte, aber wir haben dann gefragt, was ist denn nicht so weit zum Anreisen, also quasi mit 2, maximal 3 Flugstunden verbunden. Und dann haben die gesagt, na, da hätten sie noch Ibiza, sonst wäre alles weiter weg. Und wir gesagt, na gut, okay, schönes Hotel, machen wir das. Und sind dann nach Ibiza, ein bisschen ruhiger gelegen, also ein bisschen von der Partyplattform entfernt. Schöne Bucht hatten wir unser Hotel. Und dort habe ich dann auch den Heiratsantrag gemacht. Dann kam uns irgendwann auch die Idee, dass wir vielleicht dort auch heiraten könnten. Und die Idee, die haben wir dann versucht umzusetzen, auch wieder mit allen Details, die in Spanien dann nicht ganz so einfach umzusetzen sind, vielleicht wie in Deutschland. Und sind dann die Insel so 3-4 Mal komplett abgefahren. Nachfolgend noch, um uns wirklich einen Eindruck zu verschaffen, was die Insel hergibt und wo es wirklich schön ist, wo es ruhig ist, wo wir das Ganze umsetzen können, in so einem kleinen Familienkreis. Und das haben wir dann durchgeplant, haben auch bei echt nette Leute dann kennengelernt, die das dann auch möglich gemacht haben. Und nicht irgendwie über irgendeine Agentur zu buchen, sondern das war dann sehr familiär. Die ganze Familie ist hat das Ganze dann auch mit Urlaub verbunden. Und dann ein Jahr später haben wir dort geheiratet und natürlich jetzt viele Erinnerungen zum Hochzeitstag, wir sind immer wieder in der kleinen Bucht und verbringen den einen oder anderen Familienurlaub dort. Und bei uns im Trainerteam haben wir dann auch irgendwann gesagt, na gut, wir wollen mal nach 3-4 Tage ins Warme, wo fliegen wir hin und dann, deswegen kommt er wahrscheinlich auch drauf, Jule. Da waren wir im Trainerteam damals auch noch ein paar Tage dort, wo es erstmal augenscheinlich natürlich ein bisschen ruhiger ist. Aber dadurch, dass man sich natürlich ganz gut auskennt mit dem einen oder anderen Restaurant, hat man echt entspannt, aber wirklich so schöne 2-3 Tage zusammen dann dort. Und dann durfte ich mal alle einweihen, wie so die Hochzeit abgelaufen ist und wo der Antrag war. Und das darf ich mir natürlich heute auch noch anhören, dass natürlich bei dem einen oder anderen Witz dann auch gerne mit eingebaut wird.
Kommen wir zurück zum HSV und zu dem, was du hier erlebt hast, hat dich eigentlich etwas überrascht, auch abseits von deiner täglichen Arbeit, so von der Wucht des Vereins, dann doch die Medien zum Beispiel, wie bei deiner am ersten Tag.
Ja, also muss man schon sagen, erstmal ich liebe Traditionsvereine, weil ich einfach dann in Kaiserslautern groß geworden bin und ich mag das einfach, damals schon, ja, wie vorhin erwähnt, bei internationalen Spielen und die Bucht als Traditionsverein, was da alles mit herkommt, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, die ganze Historie. Das finde ich einfach, das macht einfach für mich den Fußball aus. Und das hat das Ganze ja dann auch dann on top zu der Situation ausgemacht. Wenn Vereinswechsel, dann Traditionsverein, dann mit den Gegebenheiten, dass es einfach perfekt passt von dem Momentum. Und dann war für mich so am Anfang schon so ein bisschen Spiegelbild zu sagen, okay, das wird ja wahrscheinlich ähnlich. Aber man muss schon sagen, im Verein, die Strukturen sind halt brutal viel größer und die Strahlkraft von dem Verein unterscheidet sich einfach und das darf man wirklich nicht falsch verstehen von besser oder schlechter, aber die sind halt einfach anders. In Kaiserslautern ist es einfach so, wenn alles, was im Raum Kaiserslautern ist, da kannst du mit dem Zirkel außen rum gehen und zwar, dann kannst du den Zirkel ganz weit auseinanderstellen, was in dem Großraum Kaiserslautern ist, das hat alles das FC Kattegorn. Und wenn Spieltag ist, dann sind die alle da. Und wenn Derby gewonnen wird, dann sind die alle da. Und dann sind aber wirklich auch alle da. So. Wenn du dann aber vielleicht ein bisschen weiträumiger durch Deutschland fährst, dann nimmt das schon ein bisschen ab. Und das hat mich schon brutal beeindruckt am HSV. Egal wie weit wir fahren, diese Euphorie für diesen Verein ist halt unfassbar groß. Als wir nach Amerika geflogen sind, diese Fanclubs, die Leute dort, die sind nicht dorthin gereist, die leben dort. Und das hat mich schon brutal beeindruckt, als ich bei der türkischen Nationalmannschaft dabei sein durfte, diese 10 Tage. Wir haben im Landesinneren das Quali-Spiel für die Euro. Und wer steht im Hoteleingang? Eine Frau mit dem HSV-Trikot. Da dachte ich, na gut, vielleicht hat die durch Zufall irgendwelche Wurzeln in Hamburg, vielleicht hat die durch Zufall irgendwo gelesen, dass ich da bin und hat es halt irgendwo aus dem Kleiderschrank rausgeholt. Nee, dort gibt es halt einfach eine Torwartschule vom HSV, was ich damals auch, nicht eine Torwartschule, sondern eine Fußballschule vom HSV mit eigenem Standort dort. Und das sind so kleine Punkte, die mich immer wieder brutal beeindrucken, welche Wucht der Verein hat. Und welcher Wucht der Verein mit seinen Fans, mit seiner Historie einfach mit sich bringt. Und ich glaube, da unterscheidet sich jeder Traditionsverein voneinander mit genau den Details. Nochmal, es geht nicht um besser oder schlechter, aber das, was der HSV ist, das ist wirklich, das macht jeden Tag Spaß und das ist eine Wertschätzung, glaube ich, die für uns alle brutal wichtig ist, jeden Morgen, wenn wir zum Stadion fahren dürfen und die Raute oben auf dem Stadion sehen, dann ist das einfach brutal schön, Teil des Ganzen sein zu dürfen. Dem Ganzen will man natürlich dann auch ein Stück weit gerecht werden.
Was ist in den letzten 4 Jahren passiert? Wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, wenn du zurückblickst auf das Bewerbungsgespräch, wo du alles vorgestellt hast und jetzt siehst, wo man angekommen ist, wie blickst du auf diese, ja, für dich jetzt ja mittlerweile auch schon 4 HSV-Jahre zurück?
Ja, also klar könnte man sagen, man hat sich brutal viel erarbeitet und man hat gewisse Sachen vielleicht auch erreicht, aber das ist ja nicht so ein Startlinie, Ziellinie Perspektive, sondern es ist ja viel mehr, man will das Maximum aus den Gegebenheiten rausholen. Und ich glaube schon, dass wir die letzten knapp 4 Jahre auch wieder auf das Thema zurück zum Spiegel schauen können, weil wir schon sehr, sehr viel dafür getan haben, um das Maximum aus dieser Zeit rauszuholen. Aber am Ende bringt dir das ja nichts. Also es geht ja nicht darum, dir zurückzublicken und eine Zufriedenheit auf irgendwas walten zu lassen, sondern es gibt das große Ziel, das wir natürlich alle erreichen wollen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ich bin zu 100% überzeugt, dass es nicht lange dauert, dann haben wir es erreicht. Aber genau dann ist ja auch diese Ziellinie, die vielleicht für viele erstmal im Kopf ist, die ist ja dann erreicht, aber genau in dem Moment geht es ja dann auch wieder weiter. Und genauso betrachtet er jetzt auch auf den Torwartbereich. Also das war brutal wichtig für den Verein, das war brutal wichtig für die Torwartabteilung, dass wir diese Schritte gehen, die wir gegangen sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, wir kommen jetzt morgens her und sagen, na, wir sind die Allerbesten und es ist echt ganz cool, dass wir uns hier aufgebaut haben, sondern das Fundament, was wir uns aufgebaut haben, und da wollen wir jetzt anknüpfen und wollen genau mit der gleichen Energie, mit der gleichen Leidenschaft weitermachen, um die nächsten Schritte zu gehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig im Fußball, weil der Verein, da sind wir uns alle einig, der gibt noch viel, viel mehr her. Die Wucht des Vereins gibt noch viel, viel mehr her. Aber auch davon kannst du dir ja nichts kaufen, immer nur davon zu sprechen, was vielleicht möglich wäre oder was der Verein hergibt, sondern wir dürfen für diesen Verein arbeiten, was einfach, hab's jetzt schon öfters gesagt, unfassbar ist. Das ist einfach für uns auch diese Wertschätzung, glaube ich, und da demütig zu sein und da zu sagen, okay, das dürfen wir, aber dann holen wir auch jeden Tag, versuchen wir das Maximum rauszuholen, um die nächsten Schritte zu gehen. Und dann freue ich mich echt auf das, was die nächsten Jahre hier kommt und was möglich ist. Und da bin ich mir sicher, dass wir eine brutal positive Zukunft blicken. Aber nochmal, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt die Woche über hier stehen und sagen, wir sind ja alle coolsten, was wir jetzt die letzten 3-4 Jahre irgendwie aufgebaut haben. Das große Ziel, das rückt jetzt näher. Das wird aber auch kein Alleingang. Da müssen wir auch noch einiges dafür tun. Und darüber hinaus wird es auch die nächsten Schritte gehen, auf die wir uns freuen können, weil dann werden die Ziele wahrscheinlich für uns alle auch nicht kleiner oder einfacher, sondern das ist immer eine Aufgabe, aber das ist ja Fußball, das ist ja, du hast ein Spiel gewonnen und dann sagst du ja nicht, das nächste Spiel ist gar nicht so wichtig, sondern das nächste Spiel ist ja immer das Wichtigste und du blickst immer in die Zukunft und so ist es dann auch. Wenn ich auf den Torwartbereich blicke, blick nach vorne und Vollgas.
Sehr gut. Apropos Schritte, dafür hast du eine gute Brücke gebildet zu einer Frage, die wir noch von einem Kollegen.
Moin Sven, hier ist Andi, dein Lieblingslaufpartner. Und ich bin gerade auf dem Weg zu dir, um dich abzuholen, damit wir zusammen zum Stadion joggen können. Und was ich auf den vielen Kilometern mit dir gelernt habe, ist, dass man sich als Läufer nie umblicken sollte, denn das könnte einem als Schwäche ausgelegt werden. Meine Frage an dich ist aber, wenn du dich umblickst in deinem beruflichen Werdegang, was war ein besonderer Schritt, auf den du stolz bist, der dich weitergebracht hat? Viele Grüße, der Andi.
Ja, Andi Thum, unser Physiotherapeut. Und Laufpartner von dir.
Ja, also erstmal, ich laufe wirklich sehr viel mit Andi und das gibt mir auch immer viel Energie. Die Gespräche sind immer gut, ist ein guter Ausgleich. Und auch da, entweder, wie wir vorhin gesagt haben, auf dem Fahrrad oder mit den Laufschuhen zum Stadion, ist immer eine gute Alternative zum Auto. Die Alternative nimmt er auch sehr oft. Und von daher, ja, vielen Dank, Andi, für deine Frage. Muss ich jetzt kurz schon mal drüber nachdenken, so was die speziellen Punkte sind. Am Ende, glaube ich, sind es so einige kleine Punkte, die ich gegangen bin, auf die ich sehr stolz bin, was schon ein Stück weit Mut betroffen hat, also das oder bedarf. Es ist ja so, man kann ja oft so den einfachen Weg gehen im Leben oder man geht eben den mutigen und den mit Überzeugung. Und so die entscheidenden Punkte, die ich in meinem Leben gegangen bin, waren schon die habe ich in dem Moment nicht als mutig empfunden, sondern ich habe diese aus Überzeugung gemacht. Im Nachgang muss ich schon sagen, geht man die wahrscheinlich nicht einfach so. Also ob das jetzt zum Beispiel die Veränderung zum HSV war. Also wenn man sich das so vor Augen hält, in Kaiserslautern hat alles gepasst. Wir waren Torwartschmiede, wir haben Torhüter nach und nach rausgebracht. Ich hatte noch eine lange Vertragslaufzeit, war schon 12 Jahre dort. Meine ganze Familie lebt dort, meine ganzen Freunde leben dort und wir reisen uns halt komplett aus dem Umfeld raus. Warum machen wir das? Weil wir halt davon überzeugt sind, dass es einfach der richtige Weg ist, um sich selbst auch nochmal weiterzuentwickeln. Ob das damals als ich den ersten Vertrag in Karlslautern unterschrieben habe, dann Frank Lelle zu mir meinte, du, wenn es um den Ausbildungskatalog und Zertifizierung geht, ruf mal einen Gary an und fahr mal ins Trainingslager, unterhalte ich mal mit ihm. Na gut, okay, bisher habe ich mich noch nicht so viel mit Gary Ehrmann, also ich habe mich gar nicht mit Gary damals unterhalten, kannte ihn ja quasi nur aus dem Fernsehen, nur aus den Spielen früher im Stadion. Und dich dann da ins Auto zu setzen, zu sagen, du fährst da dann ins Persönliche, wäre wahrscheinlich auch der einfache Weg gewesen, ihn mal kurz anzurufen und vielleicht mal einen Smalltalk zu führen. Und das waren schon so Situationen, wo ich gesagt habe, entweder ganz oder gar nicht. Also wenn wir was machen, dann ist es schon richtig. Und da gibt es schon so ein paar Punkte. Ja, auch die Anfangszeit, die ich eben beschrieben habe, mit dem Torwart-Team, wo jeder schon so, als ich nach Hamburg gekommen bin, hatte schon jeder Torhüter, der hier war, ob es Ferro war, Tom war, Leo Oppermann damals, die haben schon so drei Fragezeichen im Kopf gehabt, die war ja, das vergisst man ja so im Nachgang, jetzt ist ja alles selbstverständlich und ein gefestigtes Torwartteam mit guten Leistungen und einen hohen Konkurrenzkampf, so. Aber das war ja damals schon eine Situation, dann mit einem neuen Trainer, nochmal mit einem speziellen Spielstil, die ja am Ende in der Situation ja auch jemand gebraucht hatte, der dann mit vollem Mut und Überzeugung dann auch vielleicht das Torwartspiel dann auch wieder dann ja, neu einbringt und an vielen Stellschrauben dreht. Und wenn man im Nachgang drüber nach, und da wurde ich eben auch schon oft gefragt und habe auch schon einen intensiven Austausch mit Tommy drüber gehabt, der mich auch gefragt hat, wir haben unser Torwartspiel so extrem umgestellt und wir reden ja jetzt nicht über vier Torhüter, die wir damals hatten, die alle 18 Jahre alt waren und bei denen jetzt vielleicht das eine oder andere noch nicht gefestigt war, aber wir haben so technisch und taktisch in den Bereichen so viel umgestellt. Wie bist du das am Ende angegangen? Und ich kann nicht sagen, dass wir mit dieser einen Trainingsform und mit dieser einen Videoanalyse dieses Thema angegangen sind, sondern wenn ich so nach wenn ich nachblickend drauf schaue, ist es schon so, dass es einfach eine maximale Überzeugung war und wir sind mit vollem Mut rein. Und das hat sich dann auch glücklicherweise auf die Jungs übertragen und die Jungs leben das Ganze dann auch genau mit dem gleichen Mut und mit der Überzeugung auf dem Platz. Und das sind schon so Punkte, wo ich sage, wenn du was machst im Leben, dann mach's mit voller Überzeugung. Also es ist ja nicht so, dass bisher alles geklappt hat. Dann gibt mir Sicherheit auch, wenn wir jetzt demnächst beim Podcast sitzen, können wir auch mal über drei, vier Sachen sprechen, die wahrscheinlich nicht geklappt haben oder nicht so cool waren. Aber wenn du was machst, dann machst du mit voller Überzeugung. Und das sind die Sachen, auf die du dann hinterher auch stolz sein kannst. Und das, glaube ich, sind so die wichtigsten Punkte, die ich benennen kann. Auch die Frage von Andi, meinem Hauptlaufpartner.
Kannst du einen Punkt benennen, den ihr konkret umgestellt hat im HSV-Torwartspiel? Es ist ja sehr vielfältig natürlich, aber etwas.
Ja, ist ganz lustig. Ja, wir haben ja vorhin von so einer Datenbank gesprochen und die Datenbank, die Videodatenbank, die haben halt verschiedene Videoseen, so aus dem HSV-Kosmos, Training und Spiele und natürlich auch irgendwelche Benchmarks sehen wir von anderen Sportplätzen. Und als ich demnächst nochmal alles sortiert habe, sind wir aus dem ersten Trainingslager. In Krassau sind wir so ein paar Videoseen dann vor die Linse gekommen und dann habe ich die nochmal sortiert und nochmal reingeschaut und eine davon habe ich dann auch mit Tommy besprochen. Und da gibt es wirklich so ein paar technische Themen oder einige technische Themen, auf die wir einen Hauptfokus legen. Aber ich glaube, die größte Umstellung, die sieht man ja auch jedes Wochenende, ist im taktischen Bereich von unserer Positionierung, von unserem Spiel. Die Perspektive auf unserem Torwartspiel ist nicht, wir halten den Ball oder wir halten den Ball nicht, sondern die Perspektive ist, bevor es überhaupt darum geht, diesen Ball halten zu können, versuchen wir mal die Quote maximal hochzulegen, dass wir überhaupt eine Chance haben, den Ball zu halten. Und das kommt alles vor dem Torschuss. Und wenn dann die Quote maximal hochgelegt ist, dann versuchen wir, den Ball noch zu halten. Und vielleicht kommt sie aber noch nicht mal zum Torschuss, weil wir vielleicht vorher uns schon richtig gehalten haben. Und das ist, glaube ich, schon so die größte Umstellung der Perspektive aufs Torwartspiel im taktischen Sinne, die man dann auch wirklich dann auch wahrnehmen kann, wie die Positionierung im Raum ist, wie die Entscheidungen in der Torverteidigung sind, plus alle Details im technischen Bereich, Das würde natürlich jetzt hier den Rahmen sprengen, aber da gibt es schon viele Kleinigkeiten, die es vielleicht nicht offensichtlich sind, aber die dann am Ende entscheidend sind, ob du Bälle hältst. Und jetzt, um einen Bereich zu nennen, ist eine saubere laufkoordinative Arbeit. Jeder kann sich ja mal auf eine Linie stellen und kann nach vorne sprinten. Da werden die meisten, also mindestens 50%, werden feststellen, dass der erste Schritt nach hinten geht, als Beispiel. So. Und das ist natürlich fatal, wenn du so viel Zeit im Torwartspiel, wo es um so viele Details geht, dann den ersten Schritt nach hinten wählst und nicht direkt nach vorne ins 1 gegen Torwart. Nur jetzt mal so plakativ ein Detail zu nennen. Und du hast im Torwartbereich, geht es immer um die Zeit. Wenn wir das Problem Zeit nicht hätten, würden wir jeden Ball halten, ist klar. Das heißt, wir müssen alles dafür machen, maximal schnell dort zu sein, wo wir hin möchten. Und das machen wir über eine gute Startposition, dass die Positionierung vorher gut ist. Und dann eben über gute laufkoordinative Verhaltensweisen, über eine gute Athletik. Und dann am Ende, wenn es dann zu der Technik kommt, egal ob es zum Abdruck ist oder vielleicht zu einer Blocksituation im 1 gegen Torwart, dass wir da halt maximal schnell und sauber sind. Und da gibt es dann schon viele Details, die in der Vergangenheit, glaube ich, schon anders waren. Die uns aber so im täglichen Umgang halt auch eine super Basis geben. Und das ist halt auch ein Vorteil von Kontinuität, weil wenn du länger mit deinen Torhütern zusammenarbeitest, hast du einfach einen Vorteil, weil du kennst die Jungs und sie kennen dich und du musst halt nicht jedes Jahr das, alles umstellen. Und wenn wir über Andreas Kronberger sprechen, über seine Arbeit bei Freiburg, und dann war das halt eine maximale Kontinuität, die maximal erfolgreich war. Und das siehst du auch in anderen Vereinen. Dort, wo Torwarttrainer langfristig eine gute Arbeit machen, dort sind gute Leistungen zu erkennen. Aber wenn du halt jedes Jahr neue Ideen hast und eine neue Philosophie reinbringst und versuchst dann gerade im technischen Bereich Einfluss zu nehmen, was ja dann gerade, wenn Sachen auch schon gefestigt sind, manchmal nicht einfach ist und vielleicht auch manchmal gar nicht sinnvoll ist, dann wird es, glaube ich, für die Torhüter, und das melden die Torhüter ja auch zurück, dann auch eben schwierig, gute Leistungen zu bringen, weil dann bist du nicht überzeugt, dann ist es ungewohnt und dann kennst du die Argumente, die Hintergründe nicht, die ganzen Details nicht. Und von daher geht es da schon sehr, sehr viel um Details und Kontinuität.
Wie viel Bestätigung gibt es dir in kurzer Zeit, jemanden nochmal maximal zu verbessern? Jetzt, wenn wir nochmal auf die Nummer 1 blicken, auf Daniel Fernandes, der war ja praktisch, als du gekommen bist, in Anführungsstrichen ein fertiger Torhüter, der schon unter ganz vielen Torwarttrainern gearbeitet hast. Und der sagt selber, dass du ihn nochmal auf ein neues Level gehoben hast.
Ja, also das freut mich brutalst. Und wenn ich das jetzt von Ferro so zurückgemeldet bekomme, ist das natürlich eine brutal hohe Wertschätzung. Und das gleiche wie bei Julian Poldersbeck vorhin, das gibt einem auch brutal viel Energie, dass man auf dem richtigen Weg ist und genau an den Punkten ansetzt. Aber es gehören trotzdem immer zwei dazu. Und das ist ja auch das, dass ich wurde ja schon so oft gelobt für etwaige Torwartleistungen, die dann passiert sind. Aber man muss dann trotzdem, glaube ich, und das ist ganz wichtig, auch differenzieren, die Leistung an sich bringt immer noch die Jungs. Und zu dieser Leistung, die auf dem Platz passiert, ist es auch so, dass wenn vielleicht, und es ist ja schön, wenn es so ist, Facetten dabei sind, die man selbst beeinflusst hat, dann hat man die aber auch nur beeinflusst, weil die Torhüter offen dafür waren, diese Sachen anzunehmen. Es hätte ja auch sein können, dass du einen Torhüter hast, der sagt, ja, habe ich keinen Bock drauf, will ich nichts davon wissen, so wie ich schon immer mache, ist super, so. Und das sind ja auch Unwägbarkeiten, die weiß ich auch nie im Fußball. Ich hätte ja mal Hamburg kommen können und hätte Torhüter vorfinden können, die einfach gar nichts von diesen Prinzipien wissen wollen. Ne? Und deswegen ist es mir schon wichtig, an dem Punkt dann auch immer wieder darauf hinzuweisen, die Leistung am Ende vom Tag, die auf dem Platz erbracht wird, das ist nicht meine Leistung, das ist die Leistung vom Torhüter. Und die hat auch nur der Torhüter beeinflusst. Es ist cool und ich habe eine brutal hohe Wertschätzung, wenn die Torhüter offen dafür sind, um Hilfestellungen entgegenzunehmen und damit dann auch einem eine Wertschätzung entgegenbringen, dass sie sagen, hey, ist echt cool, der Gedankengang, den du hast und ist die Perspektive, die du drauf hast, die hilft mir selbst auch weiter. Aber trotzdem, die Leistung, die gebracht wird, egal wer das ist, ob das Ferro ist, ob das Julian Polesbeck war mit, ich schaffe es, Profi zu werden, und er mir heute noch dafür dankt und U21 Europameister wird. Das, was auf dem Platz passiert, das ist 0% zu erhöht. Das ist immer dieser Torhüter, der im Tor steht, und dem gehört auch diese ganze Wertschätzung für die Leistung. Ich persönlich habe eine brutale Wertschätzung dafür, wenn jemand wie Ferro oder auch die anderen Torhüter offen mir gegenüber sind, dass ich ihnen helfen darf, in Anführungszeichen. Und wenn es dann funktioniert, dann fahre ich brutal glücklich heim, weil dann war diese ganze Vorarbeit ja nicht umsonst, sondern dann bin ich nicht nur die Ballmaschine, sondern hatte wirklich Zugriff auch darauf, jemand dann in dem Moment auch beiseite zu stehen und ihn bei seinem Weg unterstützen zu dürfen. Und so interpretiere ich auch meine Rolle. Und das ist mir wirklich wichtig und deswegen auch nochmal danke der Nachfrage, weil das soll jetzt hier in dem Podcast auch nicht zu kurz kommen. Bei aller Überzeugung, die ich habe, und Leidenschaft und was auch immer dazugehört, also der Athlet am Wochenende, all eyes on him, ne? Also
ihm gehört das, die volle Bühne.
Das soll auch und muss auch immer so bleiben.
Das wäre bereits sehr gutes Schlusswort, und ich glaube, das ist in unserem Gespräch auch sehr gut rausgekommen, dass du bei aller fachlichen Expertise und Leidenschaft ganz viel Demut mitbringst. Aber wir haben noch einen zum Abschluss. So, okay. Und der darf nicht fehlen, den müssen wir abspielen. Wird das Ganze hier rund machen.
Hallo Schatz. Ich freue mich sehr, dass auch ich im Rahmen dieses Podcasts die Gelegenheit bekomme, dir eine Frage zu stellen. Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile und in dieser Zeit ist unglaublich viel passiert. Wir haben geheiratet, haben zwei wundervolle Kinder bekommen und auch beruflich hat sich viel getan. Trotz dieser zahlreichen Veränderungen gibt es aber eine feste Konstante. Und das ist dein unermüdlicher Ehrgeiz, Dinge nicht nur gut, sondern immer noch besser zu machen, beruflich wie auch privat. Das macht zugegebenermaßen das Zusammenleben mit dir manchmal aber auch zu einer echten Herausforderung. Ich erinnere mich da besonders an unsere ersten Tennis- und Tischtennisspiele. Anfangs konnte ich natürlich das ein oder andere Match auch mal für mich entscheiden. Aber dann kamst du. Der Ehrgeiz hat dich gepackt. Du hast jede freie Minute genutzt und dir weitere Trainingspartner gesucht. An dieser Stelle auch ein ganz besonderer Dank an dich, lieber Andi. Und was soll ich sagen? Heute habe ich keine Chance mehr gegen dich. Aber noch gebe ich nicht auf. Vielleicht versuchen wir es mal mit einem gemeinsamen Ausritt am Strand. Meine Frage an dich lautet: Glaubst du, du wärst heute genauso erfolgreich und zufrieden mit etwas mehr Gelassenheit und etwas weniger Ehrgeiz? Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß bei deinem HSV-Podcast. Liebe Grüße.
Naja, dann muss ich vielleicht auch nochmal woanders anfangen. Also, um überhaupt mit euch hier sprechen zu können und zu dürfen und alles, was in der Vergangenheit passiert ist, da ist es, das sagt man ja gerne mal so dahin, aber es ist wirklich die Basis, die Familie, und dass sie das nicht nur unterstützt, sondern dass sie hinter allem dahinter steht. Und ich bis heute maximalen Zuspruch bekomme, wenn ich eine Stunde, zwei länger im Stadion bleibe und doch nochmal am freien Tag was anderes mache oder, wie vorhin gesagt, ins Trainingslager dann mit einem Familienurlaub verbinde, das gibt mir halt schon eine brutale Basis, das Leben überhaupt zu führen, und da bin ich mir schon dessen bewusst drüber, dass das nicht immer ganz einfach ist, und daher ein Riesendank an meine Frau und meine ganze Familie, die das so unterstützt und für die das immer selbstverständlich ist, was aber wirklich nicht selbstverständlich ist. Und man muss dann schon sagen, dass ich eins nicht kann, und das kann ich wirklich nicht, und das ist nicht positiv gemeint, aber ich kann einfach nicht verlieren. Und das ist dann vielleicht unter der Woche, wenn es um das Spiel Fußball geht, vielleicht ab und zu mal eine ganz gute Eigenschaft, um das auch immer wieder weiter zu vermitteln. Aber wenn es dann zu Hause dann doch auch mal um das Spaß am Spiel bei Uno, bei Tischtennis oder Tennis geht, und ich so nach den ersten Jahren dann für mich dann vielleicht diese Selbstreflexion noch nicht hatte und dann irgendwann feststellen musste, vielleicht ist das nicht der richtige Ort, das jetzt so auszuleben, hat mir jetzt auch nochmal mehr die Augen geöffnet. Also ich glaube, da zu Hause wird mir ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit ganz gut tun. Aber trotz alledem ist es schon oft so, dass wenn ich etwas mache und dann wenn ich ein Spiel spiele, dann möchte ich es halt auch gewinnen. Ne? Und wenn dann meine Frau, die ich gut Tennis spielt, dann halt besser ist und dann, ja, was vielleicht jetzt nicht der feine Schachzug hinter ihrem Rücken, mir nochmal ein bisschen Tennistraining zu nehmen, aber zumindest hat es mich jetzt ein bisschen besser gemacht. Und nein, Spaß beiseite, also da tut mir meine Familie wirklich ganz gut, um mich da immer mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen. Das muss ich lernen, das hatte ich nicht von Anfang an und das ist ein Verdienst meiner Familie. Trotzdem, wenn Wettkampf, dann, das zeichnet uns, das zeichnet euch, das zeichnet ja irgendwie jeden, außer im Sport tätig ist, dann willst du den halt auch gewinnen. Ne?
Ja, da kennen wir uns alle so ein bisschen.
Und dazu muss ich sagen, meine Tochter, die ist jetzt 10 Jahre, die hatte das jetzt vielleicht auch nicht von klein auf, aber mit ihr habe ich ein Ritual, egal wie spät ich heimkomme oder wenn es auch irgendwie erträglich ist, dass es dann, bevor sie ins Bett geht, dass ich da zu Hause bin. Und wir haben ein Ritual, dass wir immer abends zusammen noch so eine Runde Uno spielen und dann werden halt immer abends Punkte vergeben. Dann gibt es halt am Ende vom Monatssieger, der dann mehr Punkte hat. Und ich muss schon sagen, also manchmal frage ich mich, ob ich der Ehrgeizigere bin oder sie inzwischen. Also das geht schon in die gleiche Richtung, was meine Frau eben gesagt hat. Also da ist schon abends Druck drauf vom Schlafen gehen nochmal bei der Runde Uno.
Vielleicht ein verehrter Charakter zu.
Ja.
Sehr schön. Das ist doch ein gutes Schlusswort dann auch. Vielen Dank für diese Reise durch dein Leben, durch das Torwart. Dasein und das Leben auch und diese spezielle Position auch. Hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viel neue Erkenntnisse auch gebracht. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank euch, das hat mir total viel gegeben. Eure Fragen, auch die externen Fragen, also eine sehr hohe Wertschätzung diesbezüglich und habe wirklich Bock drauf, mit dem HSV in eine erfolgreiche Zukunft zu blicken.
Ja, das hat man, glaube ich, ganz deutlich mitbekommen hier. Vielen Dank fürs Zuhören und dann freuen wir uns auf alles, was da kommt, gemeinsam mit allem unserem Einsatz und bis dahin nur der HSV.
Nur der HSV.
Pur, der HSV, der HSV-Podcast.